Ich freue mich, heute Abend Sie alle hier begrüßen zu dürfen. Eben zu unserer Veranstaltung über das Judentum, über die Frage, warum die Juden so verfolgt und so gehasst werden. Und das ist leider Gottes ja auch ein Thema, was einer gewissen Aktualität nicht entbehrt. Also derzeit können Sie zum Beispiel auf katholisch.de große Diskussionen mit Für und Wider nachlesen, wie mit diversen Reliefs an Rathäusern oder Kirchen und Kathedralen umgegangen wird, die das Judentum verhöhnen oder die den Juden in einer etwas, ich sag mal, perversen Art und Weise darstellen. Wir kriegen auch alle mit, dass leider Gottes hier in Deutschland sich antisemitische Vorgänge immer mehr und immer stärker auch häufen, dass es in gewissen Teilen von großen Städten leider Gottes gefährlich ist, mit einer Kippa auf dem Kopf durch die Straßen zu gehen. Also das Thema und auch die Frage nach dem Warum sind aktuell leider Gottes. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen möchten, ernsthaft, und wenn wir ernsthaft darauf bedacht sind, eine Lösung für diese Problematik finden zu wollen, dass auch notwendig ist, sich mit den religiösen, schrägstrich kulturellen Gründen für diesen Judenhass auseinanderzusetzen. Und ich bin froh, dass wir einen Referenten hier auch an Bord haben. Ja, wie soll ich sagen? Juval, du zeichnest dich dadurch aus, dass du eigentlich nicht nur einfach mit einem moralingetränkten Zeigefinger auf uns Katholiken und
Ja,
Evangelien zeigst,
Gott bewahre.
sondern dass du jemand bist, der sich ganz in der Tradition deines Vaters sehr darum bemüht, einen christlich-jüdischen Dialog zu führen. Also
Genau.
in ein Gespräch, in ein Miteinander zu kommen. Denn es gibt, glaube ich, viel mehr, was uns verbindet, als es etwas gibt, was uns eigentlich voneinander trennt, wenn wir ehrlich zueinander sind und wenn wir auf die gemeinsamen Wurzeln schauen. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir hier einen Brückenbauer gefunden haben, der uns durch die Abende begleitet, der gewissermaßen das Abend- und das Morgenland, den Orient und den Okzident, das Judentum und das Christentum miteinander in Beziehung bringt, eine Brücke versucht zu schlagen zwischen diesen beiden Welten, die leider Gottes in der realen Welt immer wieder mehr Trennendes haben, als dass sie sich ihrer Verbindung zueinander bewusst sind. Und von daher freue ich mich, dich, Juval, hier heute begrüßen zu dürfen, an dem Start unserer kleinen dreiteiligen Reihe. Und für Sie, liebe Gäste, als Hinweis, Juval wird jetzt an den drei Abenden ungefähr 50 bis 60 Minuten in dieses Thema einführen, über dieses Thema referieren, um dann im Anschluss daran mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Also wenn Sie Fragen haben, bitte ich Sie etwas um Geduld, dass Sie sich ein wenig zügeln. Und nach diesen 50 bis 60 Minuten geballte Energie von Juval Lapide können Sie ihn mit Fragen und Anmerkungen bombardieren. Und ich bin mir sicher, Sie werden entsprechende Antworten erhalten. Ich freue mich, dich, Juval, hier heute begrüßen zu dürfen und freue mich, auch Sie alle hier begrüßen zu dürfen, dass Sie so ein großes Interesse an diesem christlich-jüdischen, jüdisch-christlichen Dialog haben. Und ich wünsche uns einen schönen Abend, einen interessanten Abend und in der Hoffnung auch, dass wir uns an den nächsten beiden Abenden auch dann wiedersehen werden. Juval, du hast das Wort.
Jetzt habe ich nur eine Frage, Markus. Ich sehe nicht, wie in anderen Zoom-Sitzungen unsere Teilnehmer. Kann ich davon ausgehen, dass alle da sind? Siehst du, wie viele da sind? Weil ich nur dich sehe und nicht,
Also,
noch kein Gefühl habe
dann
für
hast du
unsere
wahrscheinlich
Teilnehmer.
bei der Ansicht etwas, du kannst ja zu der Galerieansicht wechseln,
Ach
auf der linken
so.
Hälfte. Ich sehe alle.
Du siehst alle. Oh Gott,
Ja.
ich will hier nicht verlieren, weil ich da noch nicht so versiert bin. Teilnehmer. Ach so, ich sehe 22 Teilnehmer. Soll ich da mal auf die Taste drücken? Nee,
schau mal oben links oder oben rechts in der Ecke steht Ansicht.
Ach so, warte mal, dann muss ich nochmal zurück, nicht, dass ich da was minimiere.
Genau.
Ach, wo steht Ansicht? Ach, diese
oben ist rechts. Die Kamera oben.
Rechts habe ich nichts, da steht nur verlassen.
Dann musst du guck mal unten auf, ob du irgendeine Ansicht wechseln kannst. Du bist jetzt in der Sprecheransicht, es geht aber auch eine Galerieansicht.
Eine Galerieansicht, ich sehe das gar nicht. Ja, ich lasse meine Frau sagt, dass sie mir das besser so lassen, nicht, dass irgendwas zusammenstürzt. Aber ich kann davon
aber
ausgehen,
dass sie mich alle da hören.
Jawohl. Es sind alle da und sie warten auf dich.
Alles klar. Gut, dann kann ich anfangen. Und selbst wenn ich nicht irgendwas höre, weiß ich, dass jeder mir folgt.
Genau.
Alles klar. Gut, dann möchte ich
glaube, sollte das nicht der Fall sein, können sich natürlich alle auch an Herrn Steiger zur Not wenden und der würde dann entsprechend korrigierend eingreifen.
Alles klar. Wunderbar. Aber das heißt, dich sehe ich auf jeden Fall und Tobias auch. Ich will mich ganz herzlich bei Markus Breuer bedanken. Es ist ein neuer Sprung in eine neue Zusammenarbeit. Ich habe ja vor vielen Jahren, bevor ich mit meiner Frau nach Weindheim umgezogen bin, mit Cornelia Silacek, von der ich gehört habe, dass sie rekonvaleszent ist, zusammengearbeitet. Und Gott hat mir dieses Jahr den Impuls gegeben, ruf doch noch einmal an, versuche die Zusammenarbeit zu revitalisieren. Und dann sagte sie mir, du musst zu Markus Breuer gehen. Markus Breuer ist mein neuer Chef. Und Markus Breuer ist ein Mann mit Elan und Weltoffenheit. So dass wir schon im Juli sehr schnell unser Projekt geschmiedet haben. 3 Abende, kurz nach dem 9. November gestern. Was steckt hinter dem Antisemitismus? Ich freue mich, dass ich mit Markus und Cornelia im nächsten Jahr weitermachen darf. 12 Abende zum Thema große Reden, großer Redner. Und es sind noch andere Leckerbissen, die wir nicht verraten wollen, geplant zwischen Markus und mir. Heute Abend, einen Abend nach dem 9. November. Sie wissen, gestern 9. November. Großer Gedenktag. Heute wird auch noch gedacht, denn es ist ja der Tag, nachdem die Synagogen verbrannten. In manchen Städten wurde ihnen ja erst Synagogen am 10. entzündet heute Abend, so dass es verheerend aussah, 1938 am 9.10. November. Ich wollte gerne, weil mir das immer schon auf den Lippen lag und auf der Zunge, Sie wissen, ich bin der Sohn von Pindias und Ruth Lapide, das nur parenthetisch erwähnt. Natürlich kennen mich einige Frankfurter noch aus früheren Zeiten, es kennen mich auch meine Freunde, die ich direkt eingeschaltet habe. Ich stehe in der Tradition meiner Eltern, insbesondere meines berühmten Vaters, der in Frankfurt am Main beerdigt ist, aber geistlich heute Abend präsent ist, nämlich biblisch zu arbeiten, fundiert theologisch zu arbeiten. Und das möchte ich heute mit Ihnen machen, weil es mir schon immer gebrannt hat, auf der Seele, auf der Zunge, auf den Lippen, mit Freunden darüber zu sprechen, wie entsteht der Antisemitismus, der Antijudaismus, biblisch gesprochen. Ich habe für Sie, für uns, Entschuldigung, Texte aus der Bibel natürlich vorbereitet. Ich werde versuchen, in der knappen Zeit, die wir haben, Ihnen eine Grundidee zu geben, wie ich als Fachmann für biblisch begründeten Antisemitismus die Geschichte des Judenhasses theologisch zu erklären. Es gibt da so viel, das wir besprechen können und hoffentlich auch besprechen werden. Ich will natürlich anfangen mit Genesis, nicht mit Adam und Eva, sondern mit Genesis 12, mit Abraham und seiner Frau Sarah. Und noch einmal, damit das Anliegen klar wird, ich will nicht soziologisch oder kulturwissenschaftlich mit Ihnen arbeiten, sondern ich bin ja einfach mal für Bibelarbeit, für Theologie. Ich möchte das heiligste Buch auf Erden, die Tora, die Sie ja kennen. Sie kennen meine Arbeit in der Tora. Wer mich über YouTube kennt, wer mich über Seminare, andere Seminare kennt, weiß, dass ich alle Fragen des Lebens aus der Bibel ableiten möchte. So dass ich mir vorgenommen habe, wir gehen ganz an den Anfang zurück, nämlich in Genesis 12, die Geschichte, wie ich es nenne, des Abenteuers von Gott mit Abram. Damals hieß er noch Abram und Sarai, um daraus herauszuarbeiten, was passiert, was will Gott, nehmen wir es mal so, Markus und liebe Freunde und Freundinnen in ganz Deutschland, was will Gott uns sagen in Bezug auf unsere Mission als Juden? Ich fange direkt an, damit wir, wie mein Vater immer so schön sagte, in Medias Res einsteigen. Ich lese kurz vor, Sie können gerne Bibel aufschlagen. Ich benutze natürlich immer, das wissen meine Frankfurter und Frankfurterinnen, das wissen meine Zuschauer und Zuschauerinnen bundesweit, ich arbeite mit Martin Buber und Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig liegt auch auf dem Frankfurter jüdischen Friedhof, ein paar Meter nur entfernt von meinem Vater. Wenn Sie mal auf dem Frankfurter neuen jüdischen Friedhof in der Eckenheimer Landstraße vorbeigehen, promenieren, werden Sie sehen, dort liegen 2 große Juden begraben, mindestens 2, nämlich Pinchas Lapide und Franz Rosenzweig. Ich benutze, wie gesagt, die Schriftübersetzung von Rosenzweig Buber und lese den Anfang vor, damit wir uns langsam herantasten an diese Frage, wie entsteht Judenhass? Wie entsteht aus der biblischen Tradition Judenhass? Ich lese kurz vor, Martin Buber, Genesis 12, Er sprach zu Abraham, geh vor dich hin aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dich sehen lassen werde. Ich will dich zu einem großen Stamme machen und will dich segnen und will deinen Namen groß wachsen lassen, sagt Gott zu Abraham. Werde ein Segen. Segnen will ich, die dich segnen, die dich lästern, verfluche ich. Mit dir werden sich segnen alle Sippen des Bodens. Ich wiederhole, segnen, Vers 3 in Kapitel 12, segnen will ich, die dich segnen, die dich lästern, verfluche ich. Mit dir werden sich segnen alle Sippen des Bodens. Kurz ein paar Sätze noch weiter. Aus Genesis 12, Abraham ging, wie er zu ihm geredet hatte, und Lot, sein Neffe, ging mit ihm. 70 Jahre und 5 Jahre war Abraham, als er aus Charan fuhr. Abraham nahm Sarai, sein Weib, und Lot, seinen Brudersohn, wie Bubas übersetzt, den Neffen, allen Zuchtgewinn, den sie gewonnen, und die Seelen, die sie sich zu eigen gemacht hatten in Charan. Sie fuhren aus, in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Abraham durchquerte das Land bis zum Weihplatz von Sichem, das waren alte kultische Stätten der Heiden, bis zur Steineiche des Rechtweisers. Die Kanaaniter waren aber damals im Land. Er, Gott, ließ von Abraham sich sehen, Vers 7, und sprach, deinem Samen gebe ich dieses Land. Er baute dort eine Schlachtstadt vor ihm, Gott, der von ihm sich hatte sehen lassen. Von da rückte er vor zum Gebirge östlich von Bethel und spannte sein Zelt, Bethel im Westen und Ai im Osten. Dort baute er ihm nochmals eine Schlachtstadt und rief den Namen aus, bis hier erstmal. Bis Vers 8, damit wir schon etwas Nahrung verarbeiten können. Liebe Freunde und Freundinnen, ich bin Jude und ich kenne den Text seit meiner frühesten Kindheit im Heiligen Land. Sie wissen vielleicht aus meiner Biografie, ich bin in Israel geboren, lebe hier schon sehr lange in Deutschland, pendle, wenn Corona es erlaubt, zwischen Deutschland und Israel und will Ihnen etwas von der Tiefe dieses Satzes sagen. Die Beziehung, übrigens, ich will Ihnen sagen, das wissen schon meine Freunde, bitte verstehen Sie das nicht als penetrant, wenn ich gelegentlich sage, schreiben Sie es auf. Das kennen all meine Freunde und Studenten in Deutschland. Ich rege an, aufzuschreiben ein paar Worte, wiewohl Markus es dann in YouTube stellen wird. Aber es hilft, ein paar Worte aufzuzeichnen, weil es dann über den Kopf, wie mein Professor vor Jahrzehnten sagte, in die Feder geht, in das Schreiborgan Hand und somit einen Verarbeitungsprozess darstellt. Ich spreche schnell, das ist meine Art, weil ich schnell denke. Ich hoffe, Sie werden mich trotzdem verstehen. Die meisten kennen mich ja schon. Ich wiederhole gerne und habe eine sehr klare Aussprache, so dass Sie mich gut verstehen werden. Und wie gesagt, es steht ja dann in YouTube zu Diensten. Das ist eine ganz tolle Idee von Markus. Gott begegnet Abraham, einem uns unbekannten Mann, wir vermuten 2000 vor, und sagt ihm, geh vor dich hin aus deinem Land, ich lese es mal auf Hebräisch vor, lech lecha me'arzecha, umimoladetcha, umweitavicha, ela aretz asherah eka. Damit fängt das Abenteuer Judentum an. Mit diesen Worten, lech lecha me'arzecha, umimoladetcha, und man bewegt Avicha, ele Aretzascher Ecker. Nichts Näheres wird über Abraham beschrieben, als diese sehr kurze, aber intensive Begegnung mit seinem Gott, der ihm sagt, geh heraus aus deinem Land, das war damals Ur in Chaldea, heute Irak, und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das Land Kanaan. So fängt das Abenteuer Judentum, Christentum und später Islam an. Dieser Mann Abraham wird nicht näher beschrieben. Wir wissen ein paar dürre Details im ersten Buch Mose 11, und in denen steht, dass Abraham dort aufwuchs, dass Abraham einen Vater Terach hatte, dass Abraham keine Kinder hatte, war kinderlos, dass Abraham mit seiner Gattin Sarai das Land verlässt. Wir wissen nichts, nichts, wirklich nichts, nichts über die Beziehung Abrahams zu seinem Gott. Plötzlich, wie ein Blitz, bekommen wir mitgeteilt, Abraham wird von Gott aufgerufen, förmlich aufgerufen, verlasse alles Alte, was du hast, und geh in etwas Neues, was du nicht kennst. Das alte Vertraute muss er verlassen, in das neue Unbekannte muss er sich begeben. Und er kriegt also eine Riesenzusage in Vers 2, ich will dich zu einem großen Stamme machen und will dich segnen und will deinen Namen groß wachsen lassen. Werde ein Segen. Heye Bracha, der Schlussteil. Segnen will ich, die dich segnen, die dich lästern, verfluche ich. Und dann der ganz große Satz, mit dir werden sich segnen alle Sippen des Bodens. Eine Terminologie, über die wir noch sprechen werden. Aber es wird hier klar, dass Judentum, das Wort Jude wird natürlich noch gar nicht erwähnt. Er wird ja gar nicht als Jude benannt. Aber wir sehen alle, hier wird ein Mann mit seiner Frau und seinem Neffen, der als Ersatz seines Sohnes mit ihm zieht, auserkoren, etwas Neues zu beginnen. Und da sind wir schon bei dem Thema, was ist Judentum? Judentum, der Begriff wird noch gar nicht erwähnt, heißt, herausgerufen zu werden aus einem Milieu, aus einer Situation, in der unser Vorvater war. Er war mit Sicherheit ein Götzendiener in seiner Vergangenheit, in der er in Charan lebte und in der er in Ur lebte, in Mesopotamien. Er wird von Gott berufen, schlagartig und aufgefordert, in ein neues Land zu gehen. Und wir sehen seine Gehorsamsreaktion. Abraham ging, wie er zu ihm geredet hatte. Kein Widerspruch, keine Ablehnung, kein Zögern. Er packt alles ein und bricht auf. Das ist schon das Thema des heutigen Abends. Wir Juden führen uns zurück, ob wir säkulare Juden sind, ob wir die religiösesten Juden sind, ob wir eine Mischung sind aus religiös und nicht religiös. Gibt es in Frankfurt am Main ja alle Schattierungen, auch bundesweit natürlich in München, in Berlin, überall gibt es Schattierungen von Juden. Und diese Variante, diese besondere Variante der Begegnung Gottes mit einem Menschen, die noch gar nicht auf Beziehung ausgerichtet ist, sondern auf einem Auftrag, der in Verbindung steht mit einer großen Verheißung. Ich wiederhole, ein Auftrag, verlass deine Heimat, ich verspreche dir Großes, ich verspreche dir Gewaltiges, das dir blühen wird, wenn du in dieses neue Land gehst. Das macht im innersten Kern den jüdischen Glauben aus, denn der jüdische Glaube fundiert ja, pardon, auf dieser großen Verheißung und auf diesem großen Auftrag Gottes. Nämlich einem Gott zu vertrauen, der uns aus dem Nichts, aus dem Heidentum eines orientalischen Landes aufruft und auffordert, in etwas Neues zu gehen. Das heißt, der Anfang, können Sie sich merken, können Sie notieren, ist ein großes Ende. Der Anfang des Judentums, des jüdischen Lebensweges auf Erden, ist ein riesiges Ende. Gott bricht mit etwas Tradiertem, das Abraham bekannt war, nämlich ein Götzendienst, ein Leben in der Diaspora. Diaspora ist der Begriff für die Zerstreuung, für die Zusammenkunft von Menschen in außerjüdischen Bereich, in außerheimatlichen Bereich. Abraham geht, wie Gott ihm aufträgt, und Abraham weiß, er bekommt einen Auftrag in Verbindung mit einem großen Segen. Enorm viel Literatur, Sekundärliteratur gibt es im Judentum zu dieser Situation, zu dieser Begegnung zwischen Gott und Abraham, was Abraham bewog, auf Gott zu hören. Wie konnte er diesem Gott vertrauen? Woher wusste er, dass dieser Gott der Gott ist, der mit ihm Geschichte machen möchte? Es gab ja damals enorm viele Zugänge zu Gott und zu den Göttern insbesondere. Es gab heidnische Stimmen, es gab Kultstätten im gesamten Vorderen Orient. Der gesamte Vordere Orient war durchsetzt von Götzen und Göttern aller Couleur. Dieser Mann Abraham wird aber von Gott herausgesondert. Verlasse etwas, das dir vertraut ist, und gehe in etwas Neues. Ich habe mit dir etwas Großartiges vor. Das ist, um schon einen Fachbegriff heute Abend zu benutzen, der transzendente oder der transzendentale Gott. Das heißt, das ist der Gott, der alles Irdische überschreitet, nicht greifbar ist, auch nicht begreifbar ist in dieser frühen Phase, in der Abraham Gott begegnet und von ihm fordert, geh in etwas Neues hinein und vertraue mir, dass daraus etwas Großes werden wird. Abraham kennt nicht Kanaan. Abraham war 75 Jahre alt, das war für damalige Verhältnisse schon ein sehr fortgeschrittenes Alter. Er wird gebeten, verlasse dieses Land und ich verspreche dir, ich mache mit dir etwas Großes. Eine sehr ungewohnte Situation. Abraham hatte ja keinerlei Grundlage, diesem Gott zu vertrauen. Er kannte ihn nicht. Von einem Tag auf den anderen begegnet ihm dieser Gott und verheißt ihm in Vers 2, ich will dich zu einem großen Stamm machen. Ich mache aus dir etwas Großes, sowohl Abraham nach jüdischer Tradition und nach Rekonstruktion, die wir heute archäologisch vorfinden, durchaus schon ein Stamm war, ein heidnischer Stamm. Er war Angehöriger eines Stammes in Mesopotamien, in Ur, in Chaldea, wanderte dann vorübergehend nach Haran, wie es hier genannt wird, das ist heutige Südtürkei. Dort hatte er Verwandtschaft. Und dann bricht Gott in sein Leben ein, der unsichtbare Gott, der ungreifbare Gott, wir nennen das in der Theologie der transzendente Gott, und fordert ihn auf, geh in ein völlig neues Abenteuer, in ein völlig neues Land, das er noch gar nicht kannte, das ihm später Gott dann offenbart, nämlich Kanaan. Abraham geht, er nimmt seine Frau mit, er nimmt den Sohnersatz mit, nämlich Lot, und bricht auf in die neue Heimat, die ihm noch gar nicht bewusst ist. Interessant ist, in Vers 4 steht schon, und er nahm den Zuchtgewinn, übersetzt Martin Buber, Franz Rosenzweig, den sie gewonnen hatten, das ist ein materieller Habe, die er braucht für das neue Land, und dann die Seelen, die sie sich zu eigen machten. Etanefashot asher asulahem. Das heißt, die Seelen, die Gott, die sie machen durften, während der Reise nach Kanaan. In der jüdischen Tradition gilt das schon seinerseits als die erste missionarische Tätigkeit, die er vornahm. Die Seelen, die er sich machte, gilt in der jüdischen Auslegungstradition, in der ich stehe und die ich vertrete und verkünde, als ein Auftrag, den er umsetzt, nämlich Menschen mitzuteilen, da ist der Gott der Unsichtbarkeit, auf den er sehr wahrscheinlich lange Zeit gewartet hat, in sein Leben eingebrochen, hat sein Leben völlig verändert und ist ihm sichtbar geworden. Das ist der verborgene Gott. Der verborgene, unsichtbare Gott, dem er wahrscheinlich sein Leben lang suchte, jenseits der vielen Götter und Götzen, die Menschen anbeteten in der Zeit, in der er lebte. Er wartet, er erlebt diesen unsichtbaren Gott, der ihn beruft, etwas Neues zu machen, was sehr schwer klingt und auch war, nämlich Abschied zu nehmen von allem Vertrauten und etwas Neues zu gehen. Und nun kommt der entscheidende Aspekt, den wir besprechen wollen, nämlich das Segen. Das, was wir heute eben mehrfach hörten. Das Wort kommt 5-mal vor. Die Zahl 5 hat eine ganz große spirituelle Bedeutung, nämlich zugreifen, etwas begreifen. Das Wort Segen, Beracha, B-R-A-C-H-A, bedeutet, Gott will ihm etwas geben, was damals im Vorderen Orient, im gesamten Kontext des Götzendienstes nicht bekannt war, nämlich ein Vater einer Segensgemeinschaft zu werden. Segen bedeutet im Hebräischen mit einer Kraft in Verbindung stehen, die weit über das Materielle hinausgeht. Die weit über das Materielle hinausgeht. Ein Segen zu erleben bedeutet, ich stehe unter der Führung Gottes, unter der Führung eines großen, unsichtbaren Gottes und lasse mich von diesem führen, lasse mich von diesem bereichern, lasse mich von diesem bekräftigen für etwas, was ich noch gar nicht ermessen kann, noch gar nicht einschätzen kann. Diesen Segen verspricht Gott ihm und sagt ihm deutlich, ich will segnen, die dich segnen und die dich lästern, verfluche ich. Und dann der große Satz, mit dir werden sich segnen alle Sippen des Bodens. Das heißt, Abraham bekommt etwas mitgeteilt, was ein Mensch in seinem einfachen Dasein ja gar nicht begreifen kann. Die alle Sippen des Bodens, heißt die gesamte Völkergemeinschaft, die gesamte Welt, die ihm damals bekannt war, soll Segen, soll Führung, soll Kräftigung, soll Unterstützung, soll Fülle, richtig Fülle, natürlich primär spirituell, erleben, wenn dieser Mann Abraham, damals hieß er noch Abram, Abram heißt zu Deutsch, mein Vater ist erhaben, später wird er zu Abraham verwandelt, umbenannt, nämlich mein Gott ist groß, mein Gott ist der Vater vieler Völker. Der eine Buchstabe H sprengt die Dimension des kleinen Umfeldes, in dem Abraham wirkte, von dem Lob des Abraham seinem Gott gegenüber, zu dem, was später in Genesis 17 bei der Umbenennung erfolgt wird, nämlich Vater für alle Stämme, für alle Völker auf Erden. Kurz, Abraham bekommt einen riesen Zuspruch, würde man heute sagen auf Deutsch, einen Zuspruch zugesprochen, und dieser Zuspruch veranlasst ihn sofort Abschied zu nehmen. Wir sehen hier keine Rückfragen, wir sehen hier keine Konversation zwischen Gott und Abraham. In späteren Kapiteln der Bibel werden wir durchaus sehen, dass es zu Konversationen kommt zwischen Gott und Abraham. Abraham weiß in seinem Innersten, das ist der größte Moment seines Lebens. Der größte Moment seines Lebens bricht an mit einem Abschied, mit einem scharfen Schnitt, einem Abschluss, einem Schlussstrich unter die Vergangenheit, die er bislang 75 Jahre führte. Er geht den Weg, er geht einen langen Weg. Da gibt es auch viele Geschichten dazu in der jüdischen Midrash-Tradition, in der jüdischen Erzähltradition, wie dieser Weg aussah, welche Zweifel ihn befielen, wie er sich unsicher fühlte. Er geht in das Land Kanaan, das Gott ihm mitteilt. Und es wird deutlich gesagt in Vers 6, der Kanaaniter war aber damals im Land. Wieder zeigt sich Gott Abraham und sagt ihm, das ist das Land, das ich dir verheißen habe. Du bist angekommen. Es hat sich gelohnt, mir zu vertrauen, mir zu folgen. Du bist am rechten Ort angekommen. Und was macht Abraham? Wieder kommuniziert er nicht mit seinem Gott, sondern gemäß Vers 7, er baute dort eine Schlachtstatt ihm, diesem Gott, der von ihm sich hatte sehen lassen. Interessant, was hier passiert. Da muss ein tiefes Urvertrauen in Abraham geweckt worden sein, das ihn veranlasste, von dem ersten Moment seines Abbruchs aus Mesopotamien bis zum ersten Moment seiner Ankunft in Israel, diesem Gott zu vertrauen. Keine Konversation, keine Kritik. Eine strikte Befolgung dessen, was Gott ihm sagt, was Gott ihm verspricht. Und selbst in den schwierigen Situationen im neuen Land Kanaan, von dem wir hören, dass der Kanaaniter dort war, es gab dort auch Heidentum. Es gab Heidentum in dem Land, in dem er lebte, das er verließ. Es gab Heidentum in dem Land, in das er zog, will die Bibel sagen. Es war keinesfalls ein rosiges Schlafenland, in dem es nur noch lauter gottgläubige Menschen gab. Ein gottgläubige Menschen, sondern es gab in beiden Fällen Heiden, die mit dem Judentum, mit diesem einen, wie ich ihn nenne, transzendenten oder transzendentalen Gott nicht zu tun hatten. Und darum begegnet ihm Gott immer wieder in kleinen Situationen in diesem Land und versichert ihm, ich bin mit dir und ich habe dich nicht verlassen. Auch in dem neuen Land werde ich mit dir sein. Und in Vers 8 heißt es weiter, Abraham rückt, bewegt sich in den neuen Land, das er überhaupt nicht kennt als älterer Mann. Es steht da, er rückte vom Gebirge östlich von Bethel, spannte sein Zelt in Bethel auf. Und wieder steht da, baute er unaufgefordert ihm, dem Gott, der sich ihm näherte, den Gott Zebaoth werden wir ihn später nennen, eine Schlachtstadt und rief den Namen aus. Und er geht weiter und weiter und weiter und weiter und ist nicht aufzuhalten, ist in seinem Drang, für diesen Gott zu eifern, nicht aufzuhalten. Und das ist ein Kernpunkt unserer Besprechung heute und in den kommenden Abenden. Was veranlasst einen Mann, einem Gott, den er nicht kennt, dermaßen zu vertrauen? Und das möchte ich sagen, ist die Geburt, nennen wir es mal so, wenn Sie es notieren wollen, die Geburt der jüdischen Seele. Das Judentum arbeitet sehr stark heraus, dass jeder Mensch natürlich eine Seele hat, respektive eine Seele ist. Wir sind eine Seele, die einen Körper bewohnt. Aber in diesem Mann, der 75 Jahre lang im finstersten Heidentum war, glimmte, um es mal schön poetisch, bildlich auszudrücken, eine Sehnsucht, eine Seele, ein Rest einer bislang heidnischen Seele, die Sehnsucht hatte, dem einen, dem wahren Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde zu begegnen. Und dieser Moment, dieses Kapitel mit den wenigen Sätzen, die wir eben gehört haben, zeigt, dass diese jüdische Seele in ihm entfacht wurde, dass dieser kleine Funke sich vergrößern durfte zu einer, nennen wir es mal so, zu einer größeren Flamme. Es muss in Abraham etwas passiert sein, was mit, ich nenne es gerne innere Konversion, innerem Übertritt, innerem völlig von äußeren Umständen losgelösten Übertritt zu diesem einen Gott passiert ist, zu diesem einen Gott erfolgt ist. Nichts Näheres kennen wir. Wir sehen nur, dass Abraham konsequent diesem Gott folgt. Er baut ihm freiwillig Schlachtstätten. Er kennt ihn doch gar nicht en Detail. Er weiß gar nicht, was es bedeutet, Nachfahren zu haben, jüdische Nachfahren. Er hat noch keine Perspektive von Tempel, König David, König Salomo, Nachfahren, die seinen Namen weitertragen werden. Aber er spürt in seinem Innersten, der Gott, der wahre Gott, nennen wir es mal so, der wahre, echte, unverstellbare Gott ist ihm begegnet. Ich darf wiederholen, der wahre, unverstellbare und auch unvorstellbare Gott ist ihm begegnet. Das muss in ihm eine Faszination ausgelöst haben, jenseits jeglicher äußerlichen Kulte. Sie wissen vielleicht, sonst ergänze ich es, der vordere Orient zur Zeit Abraham, 2000 vor und auch später, 1500 vor, das wissen wir aus der Bibel und aus archäologischen Untersuchungen und aus Zeitschriften, die es heute gibt, aus Ugarit und aus anderen Kulturen. Der vordere Orient war durchsetzt von Göttern. Es gab jede Menge Götterkulte. Jedes Volk nahezu im vorderen Orient und auch in der Heimat Abrahams war geprägt von Synkretismus, Mischreligionen und von Göttervorstellungen. Auch das neue Land, die Kanaaniter, wissen wir aus der Bibel, hatten ihre eigenen Baal- und Astarte-Vorstellungen. Das heißt, Abraham war geprägt, war Kind einer Zeit, 2000 vor, 1900 vor, 1800 vor, in denen es überhaupt keine Vorstellung von einem transzendenten, zu Deutsch erneut unsichtbaren Gott, der majestätisch über uns allen thront. Das gab es nicht. Es gab eine Fülle von Götzen, Milkom und Chemosh und Astarte und Baal und Dagon. Es wimmelt. Es wimmelt, die Bibel berichtet davon. Es wimmelt von Göttern in jeder Ecke im Heiligen Land und natürlich auch im Abschiedsland, im Ursprung der Heimat des Abraham. Und Abraham entscheidet sich, und das ist ein wichtiger Punkt heute Abend, Abraham entscheidet sich, mit keinem dieser Götter, mit keinem dieser Götzen zu liebäugeln. Er ist überwältigt von einem unsichtbaren, von einem unspektakulären Gott. Die Bibel sagt ja nur am Anfang, er, das heißt, wir wissen, es ist das Tetragrammaton, zu Deutsch der vierbuchstabige Name Gottes, JHWH, wir sprechen es nicht aus, der sich ihm manifestiert. Der unsichtbare, gewaltige Gott, den wir schon in den vorherigen Kapiteln von Genesis kennen, von Noah und von der Generation der Sintflut. Abraham kennt diesen Gott noch nicht. Er hat vielleicht von ihm gehört, aber er hat noch keine Bekanntschaft mit ihm gemacht. Er kommt ja erst in dieses Land, dass Gott ihn bezeichnen wird, indem er ja Geschichte mit Gott machen wird. Ob er von der Generation der Sintflut hörte, muss offen bleiben. Die Generation der Sintflut, in der Gott ja Noah erscheint, ist ja komplett ausgelöscht. Vielleicht hat sich das herumgesprochen in seiner Heimat. Näheres wird uns dazu nicht mitgeteilt. Nur noch einmal wird mitgeteilt, Gott erscheint ihm völlig unspektakulär. Es wird nicht berichtet von der Jakobsleiter, es wird nicht berichtet von einem Feuerblitz, wie es von Elia kennen, 1. Könige 18, 19. Ganz unspektakulär. Hat irgendetwas, was wir gar nicht wissen, wahrscheinlich im Innersten, sehr wahrscheinlich in seinem Innersten, Abraham motiviert, du gehst aus deiner Heimat und folgst diesem Gott, nach dem du dich immer gesehnt hast, und vertraust ihm. Du vertraust ihm. Das ist die Geburtsstunde des Judentums. Wiewohl Abraham später zuerst Hebräer genannt werden wird, das will ich heute Abend auch schon benennen. Abraham wird in Genesis 14, können Sie gerne notieren, wenn Sie so nett sind für sich. Abraham wird, und das ist die erste Bezeichnung von uns Juden, Hebräer genannt. Nicht Jude und nicht Israelit. Ich darf wiederholen, die erste Individualbezeichnung und spätere Kollektivbezeichnung Das Judentum ist nicht Jude und ist nicht Israelit oder Sohn Israels, sondern Hebräer. Zu Hebräisch Ivri. Hebräer bedeutet, und das ist voll das Thema unseres Abends und unserer folgenden Abende, der Grenzüberwinder. Der Grenzüberwinder, wer Hebräisch kann, kennt wahrscheinlich die Wurzel Avar, ein Betreisch, respektive A-B-A-R, A-W-A-R, Anton Werner, Anton Richard. Und das ist eine typische Vokabel, die uns später in der Geschichte der Bibel zuhauf begegnen wird, nämlich etwas überwinden, überschreiten. Abram, später Abraham, ist derjenige, der nicht nur rein äußerlich Euphrat und Tigris überwand, überschritt, um in dieses neue Land zu gehen, in dieses neue Land Kanaan. Eine Riesenreise, könnte ich vorstellen. Er hat gut ein halbes Jahr gedauert. Bei damaligen Transportmitteln, nämlich Kamel und Esel, hat das mindestens ein halbes Jahr gedauert, mit den Unterbrechungen, die er machen musste, um sein Vieh, das er ja mitnahm, zu tränken und zu füttern. Das heißt, eine Riesenexpedition, ohne moderne Verkehrsmittel, ohne Instagram, ohne Kommunikationsmittel. Er bricht auf, kommt dort an und spürt eins, mich hat etwas erreicht, mich hat etwas bewältigt, überwältigt. Heute können wir sagen, mich hat etwas gepackt, das mich nicht mehr loslassen wird. Wir hören von keinerlei Zweifeln bei diesem Mann. Die Bibel ist sehr nüchtern, wahnsinnig nüchtern. Darum liebe ich die Bibel, weil sie uns sehr nüchtern mitteilt, was im Menschen und außerhalb des Menschen passiert. Die Bibel kann auch sehr deutlich werden, liebe Freunde und Freundinnen, von Markus Breuer und Yuval Lapid, der KIB des Bistums Limburg. Liebe Freunde und Freunde, die Bibel kann sehr deutlich werden. Wenn ein Mensch Angst hat, wird es beim Namen genannt. Das heißt, es gibt Geschichten in der Bibel, die ich gern mal mit Ihnen besprechen würde, in denen deutlich steht, und das Herz des Markus Breuer oder das Herz des Königs von Israel zitterte wie Espenlaub. Die Bibel hat keine Hemmungen, wenn sie beschreiben will, dass ein Herz eines Mannes zitterte wie Espenlaub. Das ist kein Geheimnis. Und da hat die Bibel überhaupt keine Scheu, das beim Namen zu nennen. Wenn jemand zittert, oder Jakob, der zum Beispiel, der dritte Stammvater des jüdischen Volkes, in Kapitel 32 verabschiedet sich von seinem Onkel Laban und bereitet sich auf den Kampf mit Esau. Und da steht, dass er in der Nacht der Vorbereitung zitterte, die Hose macht im modernen Deutsch, wirklich außer sich vor Angst war. Außer sich vor Angst. Ganz Hochdeutsch. Und sich an seinen Gott wendet und sagt, ich zittere vor Angst. Ich bin ein einziger Angsthaufen. Ich habe solche Angst vor meinem Bruder, dem ich morgen begegnen werde, nach 21 Jahren Abwesenheit. Und bitte hilf mir, damit ich nicht vergehe an meiner Angst. Damit will ich sagen, die Bibel zeigt durchaus innere Zustände. Angst, Verzweiflung, Unsicherheit. Hier nicht. Warum? Weil Abraham das nicht hatte. Weil Abraham das nicht hatte. Und es war eine riesige Expedition für Abraham. Noch einmal. Das Land zu überschreiten. Euphrat und Tigris, die sichere Heimat, sicher im äußeren Sinne, in der er vertraut war, in der er ein Clan-Chef war, ein Clan-Vorsitzender. Die jüdische Tradition sagt, er war ein angesehener Mann. Er hatte keinen Grund, wenn Sie das notieren wollen, er hatte keinen objektiven Grund, das Land zu verlassen. Es ging ihm gut. Es wird von keiner Not beschrieben. In Kapitel 11, Ende 11 und hier Anfang 12. Er hatte materielle Sicherheit zuhauf. Ein angesehener, gestandener Mann, wie Sie ihn wahrscheinlich aus Karl-May-Romanen kennen, der einen Clan hatte, der seine Ziegen hatte, der seine Schafe hatte, aber gut situiert, modern Deutsch gesprochen. Und dennoch war etwas in ihm unzufrieden, möchte ich es nennen. Etwas war in ihm unvollkommen, sonst hätte er diese angestammte Heimat nicht verlassen und diesem unsichtbaren Gott, den er gar nicht anfassen kann, zu folgen. Und darum wird er in Kapitel 14, zwei Kapitel später genannt, Avraham ha-Ivri. Ich sage es nochmal auf Hebräisch, weil viele meiner Studenten es genießen, wenn ich Hebräisch perfekt aussprechen darf. Avraham ha-Ivri. Das ist der Beginn des jüdischen Epos. Er wird schlicht genannt Abraham, der Grenzüberschreiter. Ein sehr nüchternes Wort, liebe Freunde und Freundinnen der katholischen Erwachsenenbildung des Bistums Limburg. Ein sehr nüchternes Wort. Er wird nicht genannt Abraham, der Wagemutige. Es gibt tausend Möglichkeiten. Ein Mann, der so etwas wagt, mit 75 Jahren, das entspricht heute, weiß ich, 90, 95, ein alter, älterer Knabe. Mit 75 war man schon Urgroßvater. Urgroßvater, wenn Sie wollen. Wenn Sie bedenken, dass junge Männer mit 13 heiraten und junge Mädchen mit 12 heiraten, weil er wahrscheinlich, hätte er sein können, wäre er gewesen. Urgroßvater, ein älterer Mann, der später übrigens noch durch Gottes Wunder ja ein Kind bekommt. Kurzum, dieser Mann wird gar nicht floral bezeichnet. Abraham, der Erleuchtete. Abraham, der Sieger. Abraham, der Faszinierende. Abraham, der Verjüngte. Überhaupt nicht, liebe Freunde und Freundinnen. Er wird genannt Avraham ha-Ivri. Und das ist die Bezeichnung, die erste Bezeichnung von uns Juden in der Heiligen Schrift. Abraham, der Hebräer. Nach dem Wort wird auch die hebräische Sprache benannt. Sie wissen, in Frankfurt am Main können Sie ganz viel Hebräisch lernen an der jüdischen Volkshochschule. bei Roberto Fabian und bei vielen anderen Kollegen. Und es heißt die hebräische Sprache, nicht die israelische Sprache und nicht die jüdische Sprache, sondern die Sprache, mit der Gott zu ihm sprach, ist die hebräische Sprache, weil sie eine transzendierende Sprache ist. Das kann ich Ihnen nebenbei mal einflechten. Ich habe viel gelernt bei Friedrich Weinreb. Friedrich Weinreb ist ein ganz großer Mystiker, über den ich auch viele Seminare halte. Friedrich Weinreb ist auch schon längst im Himmel, wie mein Vater, ein großer Denker des Judentums, sagt, die hebräische Sprache, in der Gott zu Abraham sprach und mit der Gott auch die Welt erschuf, ist eine transzendente, eine hinübergehende Sprache. Es ist eine Sprache, die aus der anderen Welt, aus einer anderen Dimension Gottes kommt und aus der sich, gemäß auch vieler Forschungen in der Sprachwissenschaft, die vielen anderen Sprachen, die phönizischen Sprachen, die semitischen Sprachen entwickelten. Abraham folgt diesem Prinzip und überwindet alle Schranken, die ihm damals bekannt waren, ich rede von den geografischen Schranken, um in das neue Land, in die Terra Incognita, in das unbekannte Land zu marschieren. Im übertragenen Sinn, liebe Freunde und Freundinnen, ist Abraham auch deshalb ein Grenzüberwinder, weil er die mentalen Grenzen seiner Zeit überwindet. Der Geist, ich nenne es gerne den Ungeist der Zeit damals, war ja Götzendienst. Alle Menschen, alle, die uns bekannt sind, sogar Noah in der Anfangszeit seines Wirkens, war ein Götzenanbeter. Er lässt sich von Gott berühren, reformieren, in eine neue Form bringen, in der Generation der Sintflut, Genesis 6, 7, 8, 9, und erkennt den wahren Gott. Aber keiner ist so fortschrittlich, im wahrsten Sinne des Wortes, fortschrittlich, nehmen Sie das Wort wörtlich, keiner ist so fortschrittlich wie Abraham, der wirklich fortschreitet aus einem angestammten Milieu, um diesem Gott zuliebe und seiner eigenen Entwicklung zuliebe, etwas völlig Neues zu beginnen, nämlich in einem neuen, völlig unbekannten Land, den Gott, den er erlebt hat, zu verkündigen durch Schlachtstätten und durch verschiedene Rituale, die er im neuen Land zelebriert. Das heißt, Abraham ist der Radikale, der wirklich radikale Grenzüberwinder, den es im Judentum gab, in dem werdenden Judentum. Er bricht mit seiner Vergangenheit, er hat keine Zweifel, minimale vielleicht laut jüdischer Tradition, minimale, die aber spielend überwindet. Er kennt keine Angst, er kennt keine Unsicherheit. Er überwindet jedwede Spannungen in sich, überwindet den Ungeist seiner Zeit und bricht auf, nimmt Frau mit, nimmt Kindersatz mit und lässt sich im neuen Land nieder, weil etwas in ihm sagt, du musst in das neue Land aufbrechen. Du musst in das neue Land aufbrechen und dort deinem Gott dienen. Das macht Abraham. Abraham bricht aus seiner Vergangenheit heraus und geht in das neue Land, um sich Gott zu zeigen und den Gott, den er erlebt hat, zu verkündigen. Das ist die Geburtsstunde einer brisanten, ich möchte sagen typisch jüdischen Erfahrung, die zum Kern des jüdischen Lebens gehört, nämlich zu spüren in unserem Innersten, jenseits von jedweder Äußerlichkeit, ist Gott präsent. Das ist der in mir Wohnende. Der mir innewohnende, die spätere mittelalterliche Scholastik, das Christum, hat das sehr stark aufgegriffen. Meister Eckhart zum Beispiel, Legat von Bingen, haben dieses jüdische Moment enorm stark aufgegriffen, nämlich der Gott, der mir innewohnt, der keiner Veräußerlichung bedarf, der keiner Kultivierung im Sinn von Kultanbetung bedarf. Abraham verzichtet auf jedwede Äußerlichkeit, bricht in ein neues Land auf, baut Schlachtstätten, wie wir eben gehört haben, um sich Gott mitzuteilen, so wie es ihm passt, obwohl Gott von ihm noch gar nichts einfordert. Wir sind ja noch in einer sehr präkulturellen Phase mit Abraham. Abraham ist noch nicht eingebunden in die mosaischen Gebote des Baus und der Aufbürdung einer neuen Kultur und einer neuen Kultpraxis. Überhaupt nicht. Abraham weiß nur, dieser Gott sucht mit mir die Begegnung und hat mir versprochen, dass ich zu einem Segen werde. Segen war damals etwas sehr Spärliches, das will ich Ihnen auch kurz sagen. Die Menschen damals in der sehr heidnischen Umwelt Abrahams kannten das Phänomen der Beracha des Segens überhaupt nicht. Das ist ein typisch jüdisches Moment, eine typisch jüdische Erfahrung, nämlich zu wissen, der Gott, der mir innewohnt, der ja später auch zum Gott der Christen und zum Gott der Juden wurde, ist ein Gott, der mich mehr mit Innerlichkeit als mit Äußerlichkeit segnen will. Der mich mehr mit innerem Reichtum als mit äußerem Reichtum schenken will. Das ist die Idee des Segens, der ja immer wieder in der Bibel vorkommt. Das Thema Segen und auch Fluch, die Abwesenheit des Segens, durchzieht die Bibel von A bis Z. Segen bedeutet, mein Gott, an den ich glaube, der jüdische Gott, der auch später zum christlichen Gott und zum islamischen Gott wurde, der weltumspannende Gott, will aus dem Inneren etwas bewirken, was mich zu einer neuen Kreatur macht, was mich zu einem neuen Geschöpf macht. Der will mich neu erscheinen lassen durch die Wahrnehmung seiner Gottespräsenz in meinem Leben. Das war den Menschen damals im äußeren Leben völlig unbekannt. Götzendienst im Vorderen Orient sah so aus, dass Menschen, um materiell zu leben, um materiell zu überleben, ihren Göttern Beschwichtigungsopfer darbrachten, davon gibt es tausende von Zeugnissen, Beschwichtigungsopfer darbrachten, um materiell abgesichert dazustehen, um gesunde Kinder zu haben, um Sexualität zu erleben, um abgesichert zu sein, um geschützt zu sein vor den Unbilden der Natur, kennen Sie ja. Aus dem Ugarit, das war damals eine große Kultreligion im heutigen Libanon, wissen wir, dass es etwa 200, Sie haben richtig gehört, 200 verschiedene Götter gab, allein für diese Gesellschaft Ugarit im heutigen Libanon, damals Phönizien genannt. 200 verschiedene Götter, die miteinander natürlich konkurrierten und einander oft spinnefeind waren, die um die Gunst des Beters des einzelnen gesellschaftlichen Gliedes kämpften. 200 Götter. Götter für Donner, Götter für Blitz, Götter für Fruchtbarkeit, Götter für Gebärmutter der Frau, Götter für das Glied des Mannes, Götter für Landnahme, Götter für gesunde Ernte, Götter für Entdeckung von Neuland. Katastrophal, würden wir heute sagen. Katastrophal, unübersichtlich. Mit diesem Muster, wenn Sie so wollen, Paradigma nennt man das heute, mit diesem Muster der Vielgötterei, mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen, mit den Instanzenspannungen, die die Götter miteinander austoben, bricht das werdende Judentum. Ich möchte sagen, das ist die hebräische Revolution. Das ist ein Begriff, den ich geprägt habe. Bitte nicht den Begriff stehlen, sondern immer nur mit Yuval Lapid in Verbindung bringen. Das ist mein Begriff. Sie wissen, es gibt hier den Begriff der französischen Revolution. Und ich habe einen Begriff neulich in Vorlesungen an der Universität geprägt, die hebräische Revolution. Können Sie gerne benutzen, aber mit dem kleinen C und dem Kreis drum, Copyright Yuval Lapid. Die hebräische Revolution nenne ich die atemberaubende Veränderung des Bewusstseins der Menschen, die Abraham folgten. Ich brauche nicht mehr hunderte von Göttern. Ich muss mich nicht verzetteln, förmlich gesprochen, auf verschiedene Instanzen in dieser Schöpfung, um mich geborgen und gesichert in dieser Welt zu fühlen. Das ist Abraham. Das ist Judentum. Das ist der Eingottglaube. Das ist Monotheismus. Monotheismus, zu Deutsch, das griechische Wort heißt, ich konzentriere mich auf den einen einzigen Gott, der mir glaubwürdig begegnet. Monogriechisch, eins, Theos ist Gott und Theismus ist der Gottbezug. Das ist die Geburtsstunde, die wir Juden der Menschheit schenken. Der Radikale, radikal heißt von Lateinisch Radix Wurzel, der Kompromisslose an die Wurzel unseres Bewusstseins, unserer Gotteserkenntnis reichende Vorgang, der bedeutet, ich brauche nicht mehr tausende von Göttern in den tausenden Kulten, die es gab, um mich anlehnen zu dürfen, um mich sicher zu fühlen, sondern ich habe den einen Gott gefunden, der mich trägt und der mich erträgt und der sich mit mir verträgt. Ich benutze gerne Wortspiele. Der mich erträgt, der mich trägt und der mich sich mit mir verträgt. Das ist die, wie ich sie nenne, hebräische Revolution, nicht die französische, die hebräische Revolution. Das ist ein ungemeiner Übergang, ein Grenzübergang, ein Überwechsel von nicht nur von Mesopotamien, Euphrat und Tigris ins gelobte Land, sondern ein Überwechsel von einem enorm dekadenten Polytheismus, Vielgötterglaube, zu einem völlig neuen, revolutionären Denken, nämlich ich finde einen Gott und dieser eine Gott, Adonai, der genannt wird, oder YHVH, dieser eine Gott, ist so massiv, so überwältigend, dem kann ich alles anvertrauen, was früher der Mensch, der polytheistische Mensch, auf tausend Götter verteilte. Meine Sexualität, meine Familie, meine Kinder, meine Frau, meine Urgroßmutter, meine Landwirtschaft, die Menschen lebten ja von Landwirtschaft, meine Altersversorgung, modern deutsch gesprochen, die Gesundheit meines Viehs, Ziegen und Schafe, das Wetter, die Begegnungen mit anderen Menschen, Entwicklung der menschlichen Kultur, all das wird gebündelt durch Abraham, mein Vater ist Abraham, später Vater vieler Völker, auf den einen Gott. Dieser eine Gott, Adonai genannt, Elohim genannt, ist für mich da und regelt alle Kompetenzen, die ich in meinem Leben habe. Ich muss mich nicht mehr in Stücke zerreißen, tausende von Göttern beschwichtigen, tausende von Kulten nachlaufen, was ja immer wieder ein Thema in der Bibel sein wird, um meine Geborgenheit, um mein Auskommen zu finden, sondern dieser eine Gott hat mich erreicht. Das ist mit an sich ganzer Wahrscheinlichkeit die Erfahrung des Abraham. Abraham und Sarai, später Abraham und Sarah, haben diesen Gott erfahren. Nicht sich erdacht. Als Jude bin ich davon überzeugt, dass das keine Fiktion im Kopf war. Das ist eine ganz empirische, phänomenologische, das heißt eine handfeste Erfahrung, die diese beiden Menschen gemacht haben, die der Durchbruch wurde, weg vom Polytheismus hin zum radikal, wie ich ihn nenne, Monotheismus. Abraham muss etwas erfahren haben, was ihn durch und durch bewegte und bewog, du gehst auf Gottes Geheiß in eine neue Heimat. Warum will Gott das, die Juden beschäftigen uns intensiv damit, warum will Gott, dass Abraham seine angestammte Heimat verlässt, zumal doch in seiner alten Heimat Götzendienst praktiziert wurde und auch in der neuen Heimat? Die Antwort darauf ist, die neue Heimat bietet ihm ein Terrain, ein Umfeld, in dem er diese seine Überzeugung, den einen Gott gefunden zu haben, den einen Gott gefunden zu haben und sich von dem einen Gott hat finden und finden lassen, ihn gefunden zu haben und sich empfinden lassen, am besten praktizieren konnte. Es ist ja das Land der Länder. Wir sprechen ja von Kanaan. Wer einmal in Israel war, ich hoffe, Sie waren schon einmal mindestens in Israel. Ich bin dort geboren. Ich habe dort meine Kindheit verbracht. Wenn Corona es erlaubt, bin ich mit meiner Gattin Deborah jedes Jahr zweimal dort. Ich kenne Israel perfekt. Ich kenne die Mentalität des Landes. Ich bin auch in der deutschen Sprache und in der deutschen Kultur sehr zu Hause. Wenn Sie jedoch einmal in Israel zu einem handfesten theologischen Besuch waren, wissen Sie, was heiliges Land bedeutet? Terra Santa, nennen das die Franziskaner, die dort anwesend sind. Und viele Menschen, die ja dort repräsentiert sind. Ich kenne die Benediktiner in Israel, ich kenne die Franziskaner in Israel, ich kenne die Dominikaner in Israel. Ich bin sehr verwandt mit vielen katholischen Kreisen im Heiligen Land, mit denen ich aufgewachsen bin. Dank meiner Kontakte meiner Eltern, die schon sehr früh mit katholischen Kreisen verkehrten. Kurzum, wenn Sie einmal in Israel waren, in Jerusalem, in Sephoris, den großen Städten, die Sie ja kennen, in Bethel, was wir ja hier heute hörten, in Hebron, sicher, den ganz großen Städten, die sogar noch vor Israel, vor Jerusalem erwähnt werden, dann spüren Sie, liebe Freunde und Freundinnen, dass diesem Land etwas Heiliges, zu Deutsch etwas ganz Besonderes innewohnt, dass Sie nicht in Deutschland, nicht in Spanien und nicht in Honolulu finden, wie wohl alle Länder ihre Schönheit haben. Sie spüren diese Besonderheit, nämlich die Heiligkeit dieses Landes. Und genau deshalb hat Gott Abram und Sarai berufen, geh in dieses Land, weil ich dort das Judentum entstehen lassen möchte, weil ich dort das Hebräische, das Israelitische entstehen lassen möchte. Und später wurde ja daraus am 14. Mai 1948 auch der Staat Israel. Kurzum, wir Juden, Hebräer noch ursprünglich, wie gesagt, wurden von Gott herausgenommen aus dem Lande Mesopotamien und wurden über einen Umweg in Haran hineingeführt in das neue Land, nämlich nach Israel, damals Kanaan. Kanaan auf Hebräisch bedeutet das zu unterwerfende, das zu besiegende Land durch Gottes Kraft natürlich, was später durch Josua ja passieren wird im Buche Josua. Kurzum, Abraham bricht auf und weiß, ich kann mich nicht mehr bremsen lassen, ich werde es nicht tun. Ich werde mich durch nichts aufhalten lassen, weder materielle Überlegungen noch soziale Abwägungen. Er war ja immerhin gut situiert, er war gut bekannt im Zweistromland Mesopotamien. Er hätte jeden Grund gehabt, mit Gott zu hadern. Und Gott anzuflehen, lass mich doch bitte meinen Lebensabend in Mesopotamien verbringen. Warum muss ich diese Weltreise von Frankfurt am Main nach Australien auf einem Esel und auf Kamelen antreten? Es geht mir doch gut. Nichts hören wir davon. Abraham weiß, und das ist auch typisch jüdisch, möchte ich sagen, typisch hebräisch, typisch israelitisch, dass das Innere über dem Äußeren steht. Das ist etwas, was uns Juden auszeichnet. Da ist eine Inwendigkeit. Das ist schon für heute Abend ein ganz wichtiges Ergebnis. Da ist in uns Juden und natürlich auch in anderen Menschen, aber besonders in uns Juden, weil wir ja von Gott aufgefordert wurden, mit dem Monotheismus zu beginnen, da ist in uns eine Inwendigkeit, eine innere Quelle des Gottvertrauens, der Gottesbeziehung, die uns alle Äußerlichkeiten, alle äußeren Widerstände überwinden lässt. Und darum ist Abraham mit allen Schwierigkeiten, die dann im neuen Land passieren, ich will kurz einen kleinen Blick werfen auf Kapitel 13. In Kapitel 13, ohne zu lesen, kann ich Ihnen sagen, kommt es zur ersten Trennung. Eine schmerzhafte Erfahrung. Abraham kommt hier, wie gesagt, mit Lot, seinem Brudersohn, wie er genannt wird, seinem Neffen, ins Heilige Land an und entscheidet sich, ich bleibe in diesem Land. Es wird noch nicht Heiliges Land genannt, es wird Kanaan genannt. Und Abraham weiß, in diesem Land werde ich bleiben, weil Gott es mir aufträgt. Gott trägt es mir auf, in dieses Land zu gehen und darum werde ich in diesem Land bleiben. Ich werde in diesem Land Geschichte schreiben. Wir erleben schon sehr früh im nächsten Kapitel, wie gesagt, in Kapitel 13, dass Abraham eine Trennung vornehmen muss, und zwar sogar von einem sehr vertrauten Menschen, nämlich von Lot, nämlich von seinem Verwandten. Er muss von ihm Abschied nehmen, weil Lot, das wird in Kapitel 13 beschrieben, sich auf das Materielle fokussiert. Er ist zwar ein Verwandter von Abraham, mit ihm aufgewachsen, aber jetzt kommt doch mal der entscheidende Punkt, er ist nicht so durchdrungen von dieser Inwendigkeit, von dieser Innerlichkeit, die Gott in Abraham auslöst, dem einen Gott anzuhängen. Er ist geprägt, das steht in Kapitel 13, von Äußerlichkeit, das Land möchte er erleben, er möchte heute, würde man sagen, Fun haben, er möchte genießen, Spaß haben, er möchte der Lustbarkeit des Lebens nachgehen, er geht justament in einen Sündenpfuhl, den Sie ja später kennen, von Sodom und Gomorra. Eine Antithese. Lot ist die Antithese zum Judentum, zu dem neuen hebräischen Glauben. Abraham sagt sich, nee, ich komme nicht in das Land, um einen Spaß zu haben. Ich komme in das Land, um Gott zu dienen. Oder mit einer Doppeldeutigkeit auszudrücken, um Gottes Willen. Ich komme in das gelobte Land, in das versprochene Land, um Gottes Willen. Und er trennt sich, er sagt ganz deutlich, ist ein ganz berühmter Satz, in dem Abraham in Genesis 13, im nächsten Kapitel, sagt, du, pass auf, Lot, ich sehe, da ist ein Dissens zwischen uns. Wir kommen nicht miteinander klar. Du willst viel Äußerlichkeiten haben, du willst Bettgeschichten haben, modern Deutsch gesprochen, auch viel Aufregung, viel Nachtviertel, Entertainment. Ich will das nicht. Da hätte ich doch in Ruhe bleiben können. Wenn es mir um Frauen geht und heiße Affären und Belustigungen und viel Vieh und viel Äußerlichkeiten, dann hätte ich doch in Chaldea bleiben können, wo ich herkomme. Ich will das doch gerade nicht. Das habe ich zu Hause jetzt drauf. Abraham sagt seinem Brudersohn, du bleib mal, wo du bist hier, wenn du nach Sodom und Gomorra ziehen willst. Hab viel Spaß dort. Lass uns in Frieden auseinandergehen und ich bleibe hier und diene meinem Gott. Ich bleibe hier, heißt in heutigen Samarien, im Norden von Samarien, wir haben die Orte vorhin gehört, Bet El Sichem Ai. Ich werde hier bleiben. Und wenn ich in Kauf nehmen muss, dass ich mich von dir trenne, tue ich dies. Denn ich bin hier um Gottes Willen und nicht um des Amüsements Willen. Abraham ist der erste Mann, der erste Hebräer, der konsequent sein ganzes Leben, können Sie notieren, Gott unterordnet. Das ist etwas, was Judentum ausmacht. Und jetzt sage ich Ihnen auch etwas, was Abraham Freunde, aber auch Feinde einbringen wird. Da sind wir schon bei unserem heißen Thema. Ein Tag nach dem grauenvollen Gedenktag an den 9. November 1938. Das Thema ganz für Gott da sein, Sie können es gerne notieren, ganz für Gott da sein, so wie es im Mittelalter viele Orden gab, die sich den Namen gaben, totus tuus, ganz dein. Das ist auch heute das Motto vieler Äbte und Prioren, die ich kenne. Ganz dein. Möchte ich als Motto Abrahams kennzeichnen. Ich bin ganz dein, kompromisslos. Abraham ordnet sein Leben Gott unter. Und alle Begegnungen, die wir in Genesis kennen von Abraham, dem ersten Hebräer, dem ersten Ivri, sind gekennzeichnet von radikaler Entschiedenheit für seinen Gott. Radikaler Entschiedenheit für seinen Gott. Er ist nur bereit, seinem Gott zu dienen und nichts anderes. Alles andere wird Gott und wird diesem Ziel untergeordnet. Und das bringt ihm Freunde ein. Wir haben ja vorhin gelesen, es gibt dort sehr viele, was haben wir da gesagt? Es gibt sehr viele, der Zurechtweiser. Es gab sehr viele heidnische Völker, natürlich in Kanaan, die sieben kananäischen Völker. Und es gab wenige Verbündete, mit denen sich Abraham zusammentat. Wenige Verbündete. Es wird gezeigt, dass er einige Freunde hatte, die sich mit ihm zusammentaten, mit denen er auch einen Krieg führen musste, weil Lot gefangen genommen wurde. Es wird berichtet von einer großen Antipathie, die ihm entgegengebracht wird, Feindlichkeit, Abgrenzung und von wenigen Sympathisanten, Menschen, die ihn sehr mochten. Was Abraham aber nicht daran hindert, seinen Weg zu gehen. Abraham bleibt geradlinig seinem Gott verpflichtet. Er will nur dem einen Gott dienen. Und ist bereit, in all den Erfahrungen, die sich ihm präsentieren, es präsentieren sich ihm enorme, große Erfahrungen. Es wird mit der Zeit, das will ich heute Abend auch schon benennen, ein Bund, eine Bundesbeziehung zwischen Abraham und Gott eingeführt. Der Bund, Brit auf Deutsch, B-R-I-T. Dieser Bund wird zwischen Gott und Abraham in Kapitel 15 begründet. Die Beziehung zwischen beiden vertieft sich so sehr, dass auf einmal in Genesis 15, noch vor dem Beschneidungsbund, ein Bund situiert wird zwischen Abraham und Gott, eine Bundesbeziehung. Das ist etwas, was uns Juden im tiefsten kennzeichnet. Wir sind Bundespartner Gottes. Das ist ein Begriff, der damals noch sehr unvollständig bekannt war im Vorderen Orient. Die Beziehung Gottes zu seinem Volk, zu uns Juden, damals noch Hebräer, später Kinder Israels und viele Jahre später, viele Jahrhunderte später Juden, ist geprägt von einem Bund. Gott beschließt, einen Bund mit uns Juden zu schließen, der unauflöslich ist. Wir sind Bundespartner, wir sind Bundesgenossen. Das spürt Abraham sehr deutlich. Und später kommt in Genesis 17, der sogenannte Beschneidungspunkt, natürlich auch oft kritisiert und uns Juden vorgeworfen, wir seien Körperverstümmler und wir seien rückständig, wozu muss am männlichen Glied eine Beschneidung vorgenommen werden. Das ist für uns bundeskonstitutiv. Die Beschneidung, die schon sehr früh in Genesis 17 konstituiert wird, ist zu einem Bundeskennzeichen, zu einem Bundeskonstituens, nennt man das auf Latein, geworden. Wir Juden, männliche Juden, zeichnen sich aus durch die Beschneidung am 8. Tag. Das männliche Glied, kennen Sie ja, Frankfurt ist eine jüdische Gemeinde, darüber wird ja berichtet. in vielen Gemeinden und es gibt Empfänge dazu in gesunden Zeiten. Ein großer Akt, ein riesiger Akt seit über eben 2000 Jahren, seit 4000 Jahren, mehr als 4000 Jahren, ist die Beschneidung des jüdischen Knaben. Jesus wurde ja auch beschnitten. Am achten Tag konstitutiv für das jüdische Leben. Es führt nichts daran vorbei. Ein Mann, der am achten Tag nicht beschnitten wurde, muss dies nachholen lassen, sonst ist er kein Jude. Da kann ein Mensch noch so sehr jüdische Promotionen schreiben und jüdische Glaubensbekenntnisse ablegen. Wenn die Beschneidung nicht vorliegt, beim Jungen, nicht bei der Frau natürlich, ist ein Mensch, ein Mann, kein Jude. Warum? Nicht, weil wir Juden eine verrückte Idee hatten damit und nicht, weil es damals in bestimmten Kreisen üblich war, im Rahmen von Initiationsriten jüdische Männer zu beschneiden. Das gab es durchaus auch. Sondern weil unser Gott, der transzendente Gott Abraham, sagt in Genesis 8, 17, jeder männliche Mensch muss am achten Tag die Vorhaut abgeschnitten bekommen, weil das noch einmal Bundeskennzeichen ist. Das hat nichts mit Hygiene zu tun, das hat nichts mit Krebsprophylaxe zu tun, all die modernen Spielereien, die da hinzugedichtet werden, die natürlich auch ihre Berechtigung haben. Es geht einzig und allein, können Sie sich merken, notieren, um eine Bundestreue und ein Bundeskennzeichen dem einen ewigen Gott gegenüber. Nur deshalb bin ich beschnitten und nur deshalb ist ein Rabbiner in Frankfurt am Main beschnitten, mein Freund Chaim Souzon. Nur deshalb ist Roberto Fabian beschnitten und deshalb sind wir Juden eben weltweit beschnitten. Weil Gott von uns erwartet, explizit, in der Heiligen Schrift, ohne Kommentare, ich möchte, dass jeder jüdische Junge am achten Tag bis in alle Generationen, nicht nur zur Zeit Abrahams, beschnitten wird. Ein großes Thema natürlich, das viele Christen eben nicht verstanden. Sie wissen, im Dritten Reich war das lebensgefährlich, wenn man eine Beschneidung unter der Dusche, in einer Gemeinschaftsdusche eben aufzuweisen hatte. Das war Todeskennzeichen. Wenn die Beschneidung eines Mannes auffiel im Dritten Reich, waren sie sofort in der Gaskammer von Auschwitz oder Treblinka. Da haben ihnen die schönsten Abzeichen und die schönsten, weiß ich, Promotionen als Juden nicht genutzt. Wenn das Kennzeichen des Jüdischseins, solange es natürlich nicht um eine medizinische Intervention wie Phimose, bei der die Vorhaut ja abgeschnitten wird, aus medizinischen Gründen notwendig ist, wenn ein Jude erkannt wurde, und das haben die Nazis natürlich auch missbraucht, um Juden zu demütigen, zieh mal deine Hose runter, damit wir sehen, ob du beschnitten bist. Wenn das entdeckt wurde, in Anführungszeichen, war jeder Jude in der Gaskammer, binnen kürzester Zeit. Das heißt, Sie sehen, Gott will, um es mal deutlich auszusprechen, liebe Freunde und Freundinnen, Gott will, dass bei Männern, nicht bei Frauen, Frauenbeschneidung existiert natürlich nicht, weil das ja eine Gewaltmaßnahme wäre, Gott will, dass das Bundeskennzeichen bei uns Männern sichtbar wird, auch wenn es in den Tod führt, auch wenn es uns Juden, und das war ja der Fall in der Nazizeit, deren wir gestern gedachten, in den Tod führt. Das Bundeskennzeichen ist heute noch, liebe Freunde, 2021, 2022, trotz aller Reformbestrebungen weltweit im Judentum, immer noch unverzichtbar. Ich kenne keine Gemeinde weltweit, keine jüdische Gemeinde, die ernsthaft an der Abschaffung der Beschneidung rüttelt, arbeitet. Sprich, an dem Kennzeichen des Judentums rüttelt. Jeder jüdische Junge wird immer noch in den verrücktesten Gemeinden, die ich kenne, am achten Tag beschnitten. Nicht, weil wir Juden das gut finden, nicht, weil es krebsverhindernd ist, all das Moderne, was hinzugefügt wird, sondern weil Gott in Genesis 17 es unmissverständlich und unbeugbar Abraham aufträgt. Die jüdische Frau braucht das nicht. Die jüdische Frau hat andere Vorschriften bezüglich ihrer Identität. Sie hat ihre Sittsamkeitsvorstellung, die sich im Laufe der Genesis-Geschichte entwickelt. Aber der Mann hat dieses unverzichtbare Kennzeichen. Und das darf ich auch ganz kurz erwähnen, weil es zu unserem Thema gehört. Die Beschneidung beim Jungen ist nicht einfach eine urologische Intervention. Es ist nicht, was manche denken, naja, ich gehe zum Urologen in Frankfurt am Main in der Mendelssohnstraße und sage ihm, schneid mir mal die Vorhaut ab, wenn ich 40 bin oder wenn ich eben achttägiger Junge bin. Es muss ein religiöses Ritual sein. Das möchte ich auch aussprechen. Ein jüdischer Junge ist nicht beschnitten am achten Tag, wenn er zu einem Urologen im Frankfurter Westend geht und sagt, du, Herr Urologe, ich habe hier liegen 100 Euro auf dem Tisch, schneid mal die Vorhaut meinem Jungen weg. Damit ist es nicht getan. Erstens muss die Beschneidung nach einem uralten Ritual eine sehr präzise, vollständig, die Eichel des Jungen, des Mannes, umfassende Beschneidung sein, die nach einem uralten, seit Abrahams Zeiten überlieferten Prozedere erfolgen muss, nicht einfach nur wegschneiden irgendwas, was rein medizinisch notwendig wäre. Und zweitens will ich auch Ihnen mitteilen, dieses Ritual führen wir zurück auf Vater Abraham. Das heißt, wenn der Urologe im Frankfurter Westend einem Mann die Vorhaut abschneidet und dieses Ritual mit den Danksagungen und mit der Bezugnahme auf Vater Abraham nicht ausgesprochen hat, ist der Schnitt für die Katz. Der Schnitt für die Katz. Muss der Mann es nochmal durchführen lassen, natürlich dann nur symbolisch. Das heißt, das Ritual der Beschneidung ist für uns Juden ein heiliger Akt, können Sie notieren. Das ist nicht einfach eine urologische Intervention, wie wenn ein Junge eine Phimose hat, eine Vorhautverengung, runter mit der Haut und fertig. Sondern es ist ein konstitutiver, religiös-sakraler Akt, der passieren muss unter allen Umständen. Es sei denn, das Kind ist am achten Tag krank, dann wird es verschoben. Aber es gibt keine Ausflucht vor dieser Beschneidung, es sei denn, sie verraten das Judentum. Und wie gesagt, das Ritual ist hochreligiös. Darum ist es nicht vergleichbar mit einer Beschneidung der Moslems und auch nicht vergleichbar, wie gesagt, mit einer urologischen Intervention. Denn wir Juden machen daraus ein Fest. Es ist das Beschneidungs- und das Judentum-Werdungsfest in Frankfurt am Main, wo ich erlebte lange Zeit, bis ich mit meiner Frau, so wie Abraham, eben wegzog in ein neues Land, werden heute natürlich trotz der Beschneidungsdiskussion vor 5 Jahren immer noch Beschneidungen durchgeführt, weil das Bundesgericht, der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht sich ja durchrangen, uns Juden eine Erlaubnis zu geben für die Beschneidung. Beschneidung ist ein heiliger Vorgang, können Sie sich notieren. Der erste Vorgang im Leben eines Mannes am 8. Tag, den er natürlich später nicht mehr spürt, aber die Eltern spüren es und die Eltern wissen um die Verantwortung dieses religiösen Vorgangs, der für den Juden unverzichtbar ist. Unter keinen Umständen darf auf die Beschneidung verzichtet werden. Weil, nochmal, Vater Abraham diesen Auftrag als allerersten Auftrag für sein Volk in Genesis 17 bekam. Neben den anderen Begegnungen, die Gott mit Abraham hat in Genesis 12 bis 17, erfolgen noch keine Vorschriften. Die Beschneidung ist die allererste, sehr deutlich ausgebreitete Vorschrift in Genesis 17, können Sie nachher lesen. Abraham macht daraus ein Fest natürlich, lässt seinen Sohn Ishmael zum 13. Lebensjahr, weil der schon 13 Jahre alt war, beschneiden, weshalb ich von Moslems gehört habe, dass man im Islam den Jungen bis zum 13. Lebensjahr beschneiden lassen darf, weil Ishmael, auf Hebräisch Ishmael, am 13. Lebensjahr beschnitten wurde durch Abraham. Im Judentum unter keinen Umständen, im Judentum muss zwingend am 8. Tag die Vorhaut beschnitten werden, es sei denn, der Junge ist krank natürlich. Dann wird verschoben, weiß ich, auf den 10., 12., 13. Tag. Aber zum spätesten Zeitpunkt der Genesung muss ein jüdischer Junge in einem feierlichen Vorgang in Frankfurt am Main oder in Buxtehude beschnitten werden. Und in diesem Vorgang bekennt der Vater unter Anwesenheit des Beschneiders und unter Anwesenheit des Rabbiners in Frankfurt, Chaim Soussan, mein Freund, hiermit führe ich, damit Sie es einfach mal hören, hiermit führe ich dich, der Name wird dann auch vergeben, der erstmalige Name, hiermit führe ich dich, Yuval oder Jesus. Am 8. Tag. Hiermit führe ich dich, du kleiner Jesus, in den Bund Abrahams, wird ausgesprochen, in den Bund Abrahams, unseres Vaters, ein und du bist ab heute ein Hebräer, respektive ein Jude. Wenn das der Beschneider nicht ausspricht, liegt kein Bundespakt vor. Das macht den Bundespakt aus. Dieses deutliche Aussprechen muss in dieser feierlichen Zeremonie durchgeführt werden. Und das führt uns nun weiter, ich gebe Ihnen gleich die Möglichkeit, mit mir nachzudenken, das führt natürlich, um jetzt mal schon Zündstoff für unser Gespräch zu geben, in Spannungen seitens der nichtjüdischen Umwelt. Es wird auch in der Bibel beschrieben, in der Genesis-Geschichte, dass die umliegenden Völker Abraham zwar respektiert, weil ein Mann mit großer Ausstrahlung war, aber man sah sofort, wenn Sie es notieren wollen, dass Abraham ein besonderer Mann war, ein abgesonderter Mann. Gott fordert Abraham und Sarai, die dann später auch umbenannt werden, in Abraham und Sarah, die bekommen ja einen universellen Namen, Vater vieler Völker und Mutter aller Menschen. Sarai heißt Mutter aller Menschen, aller gläubigen Menschen natürlich, die sich ihnen anschließen. Das löst Provokation aus, um das schon für sie sehr transparent und zündstoffgeladen auszudrücken. Diese Besonderheit, liebe Freunde und Freundinnen der katholischen Erwachsenenbildung, diese Besonderheiten, zum Beispiel eben Beschneidung, zum Beispiel diese besonderen Altäre, die Abraham baut, das sind andere Altäre, als die Menschen dort bauten. Abraham baut ja Schlachtstädte, sprich Altäre, die dem einen Gott dienen und nicht den kananäischen Landgottheiten. Das löst oft Spannungen aus, davon wird berichtet im Buch Genesis. Abraham beschneidet seinen Sohn, Abraham wartet lange Zeit auf den ersten Sohn mit seiner Frau Sarai, Yitzhak, Isaac, den zweiten Stammvater des jüdischen Volkes, nachdem ich mit zweiten Namen benannt werde. Das heißt, in der Entwicklung des jüdischen Volkes, des ersten Prozesses der Entwicklung des hebräischen, späteren jüdischen Volkes, israelitischen Volkes, merken wir sehr viele, nennen wir es mal ganz konkret, Abgrenzungsweisen. Es sind sehr viele Abgrenzungsverhaltensweisen, die den Abraham mit seinem Clan, mit seinen Anhängern absondern von den übrigen, noch sehr polytheistischen Gesellschaften. Es gibt sehr viele Spannungen im Buch Genesis. Es gibt Konfrontationen, es gibt Konflikte. Und das, was Abraham eben kennzeichnet, ist diese unabdingbare Zugehörigkeit zu diesem Bund. Wir können ja, wenn Sie das notieren, es gibt zwei Bündnisse, dann werde ich kurz eine Pause machen, zwei Bündnisse in Genesis 15, das ist der Bund der geschnittenen Fleischstücke, in dem Gott Abraham sich mitteilt und sagt, du, ich bin dein Gott und ich werde mit deinem Volk Geschichte machen. Ich darf das kurz wiederholen. In Genesis 15 wird noch vor dem Beschneidungsbund der Brit Bene Betarim genannt. Das ist der Bund der geschnittenen Fleischstücke, in dem Gott sich in einer Nachterfahrung Abraham zumutet und sagt, du, ich bin dein Vater und ich werde mit deinen Nachfahren, dem jüdischen Volk, Geschichte schreiben ohnegleichen. Ich werde dein Volk nach Ägypten bringen, wird da schon ausgesprochen. Ich werde dein Volk nach Ägypten bringen, sie werden dort 400 Jahre Frondienst leisten und ich werde sie dann herausführen aus Ägypten, damit sie mein Volk in Israel werden. Und dann kommt der zweite Bund, eben Genesis 17, der sogenannte Beschneidungsbund, der in Fleisch und Blut, im wahrsten Sinne des Wortes, übergehen muss. Das heißt, wir haben schon für unsere heutige Stunde zwei Momente, die für unsere Diskussion wichtig sein werden. Nämlich, wir Juden sind im Blut gekennzeichnet. Der Mann. Der Mann ist durch seine Beschneidung, die wie gesagt rein rituell, nicht chirurgisch erfolgen muss, gezeichnet als ein Jude, als ein Hebräer, als ein beschnittener Mann vor Gott, der darüber hinaus in einer Bundesbeziehung mit seinem Gott steht. In einer Bundesbeziehung mit seinem Gott steht und diese Bundesbeziehung bis in alle Ewigkeit hinaustragen muss und irgemäß leben muss und leben will, weil sein Gott, der sich ihm nur im Innersten, wie ich sage, transzendent mitteilt, ihm das abverlangt. Markus, vielleicht erstmal bis hierhin.
Genau, Yuval, wunderbar, vielen lieben Dank. Eine gute Stunde ist herum. Wir haben ja auch versprochen, dass die Möglichkeit fürs Gespräch besteht, für Nachfragen. Von daher meine Aufforderung, meine Bitte an Sie alle. Gibt es Fragen, gibt es Anmerkungen? Wenn ja, wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu den Ausführungen nachzufragen und
gerne
Bemerkungen zu formulieren. Ich sehe jetzt, Herr Steiger, sehen Sie zufällig Wortmeldung? Ich sehe tatsächlich. Nein?
Nein, noch nicht. Aber ich glaube, Sie können auch einfach Ihr Mikrofon deaktivieren, aktivieren und losreden.
Genau.
Ich glaube, da hat keiner was dagegen.
Ich glaube, das kriegen wir.
Ja, Sandra Zielinger.
Genau. Hallo. Also ich finde die Ausführungen total interessant, also auch mit Berufung auf die Bibel. Und ich denke mir, oder auf die Tora, und ich bin da auch total bei Ihnen, dass der frühe Antisemitismus mit Sicherheit daher rührt. Und vielleicht gehen wir ja in den anderen Terminen noch tiefer in diese ganze Geschichte ein. Ich hoffe es, weil noch bin ich nicht zufrieden. ich bin jemand, meine Schwester hat Geschichte im Dritten Reich studiert. Hat auch ihren Master dort in der University of McGill in Montreal gemacht. Mein Vater selber war im Krieg, der ist heute 94 Jahre alt, also er hat das alles relativ live miterlebt. Und ich finde die Ausführungen total interessant, aber ich suche noch.
Dann formulieren Sie es doch mal, Frau Zielinger. Formulieren Sie es doch mal, was fehlt Ihnen? Ich will es einfach konkret von Ihnen hören.
Die Verbindung zu dem Antisemitismus heute. Weil, was Sie sagen, ist super, ja, absolut, hundertprozentig. Aber die meisten Leute, die heute antisemitisch denken, die haben keine Verbindung zur Bibel. Die sind froh, da bin ich froh, wenn die überhaupt wissen, wer Abraham ist. Und das ist mein Problem bei dem, was Sie jetzt ausführen.
Ja. Pass auf, Sie müssen nur eins bedenken, liebe Frau Sandra Zielinger, und auch an die anderen Gerichte. Wir sind ja jetzt ganz am Anfang, verstehen Sie? Und ich als Experte gehe ja an den Ursprung, ich gehe ad fontes. Verstehen Sie, ich platze nicht hinein in etwas, was Sie heute und wir alle heute erleben, 2021, sondern, Frau Sandra, ich gehe ganz systematisch mit Ihnen an den Anfang. Aber da ich Sie zufriedenstellen möchte, damit Sie heute schon ein gutes Gefühl nach der Sendung mitnehmen, gebe ich Ihnen schon einen Gedanken, mit dem ich den Bogen ganz weit spanne, um Sie zufriedenzustellen und Ihnen Folgendes mitzuteilen, wiewohl wir das noch in Ruhe besprechen werden an zwei folgenden Abenden. Wir haben festgehalten, liebe Frau Sandra und die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Jude sein heißt, ich habe ich will jetzt mal ganz hart sagen, das meine ich nicht bösartig, ich bin ja selbst einer. Jude sein heißt stigmatisiert sein. Stigma ist natürlich ein sehr hartes Wort. Sie wissen ja, Stigma, die Stigmata waren ja die Leidenskennzeichen Jesu von Nazareth, und Franziskus von Assisi hatte ja die Stigmata übernommen, deswegen gilt er ja als stigmatisiert. Er hat die Leidenswunden, die Kreuzigungswunden übernommen. Ich benutze den Begriff sehr gewagt, indem ich sage, ich als Jude, nicht nur durch die Beschneidung an meinem Körper, bin in Anführungszeichen stigmatisiert. Das heißt, mir wohnt etwas inne, das mich als Juden unentrinnbar definiert. Unentrinnbar definiert. Davon bin ich fest überzeugt. Nicht meine Augenfarbe und nicht meine Körpergröße, da bin ich genauso wie Markus Breuer und wie jeder andere Katholik und jeder andere Protestant und jeder andere Freikirchler. Aber in mir und in jedem Juden, auch jemand, der heute das nur gar nicht mehr beachtet, oder wenn Sie abstellen auf AfD, Alternative für Deutschland, die bestimmte Zerrbilder haben von Juden. Es ist das Bild im Laufe von 2000 Jahren, liebe Sandra, entstanden, 4000 Jahren sogar, seit der Geburt Abrahams und seit dem Leben Abrahams. Das bedeutet, das Wort Jude ist etwas ganz anderes als die anderen. Und ich kann Ihnen eins sagen, Sandra, Jude sein heißt wirklich, ich falle aus dem Rahmen, um es sehr deutlich heute Abend schon auszusprechen. Jude sein bedeutet, wenn Sie es ernst nehmen, und auch wenn Sie es weniger ernst nehmen, ich habe dazu ganz viel für Sie studiert, Jude sein bedeutet, auch wenn Sie wie Marcel Reichanitzky, der war ein Nachbar von uns früher in Frankfurt, in Karl-Schlitter-Straße, der hat mir gesagt, dass er überhaupt nichts mehr an Judentum hält seit Auschwitz. Der berühmte Jude, Marcel Reichanitzky, hat überhaupt nicht mehr von Judentum gehalten. Er wusste gar nicht mehr, wer Gott ist. Er wusste nicht, was koscher ist. Er hat uns das privat anvertraut. Und trotzdem war er ein Überlebender von Auschwitz. Es hat ihm gar nichts genützt, nicht mehr die Tora zu studieren. Das war aber schon zur Zeit des Krieges. Das heißt, Juden, ob sie wie Marcel Reichanitzky, den ich überhaupt nicht verurteile, by the way, oder Juden wie ich oder noch viel orthodoxere Juden, mein Freund Chaim Soussan, der Rabbiner in Frankfurt, der noch viel orthodoxer ist als ich, viel orthodoxer, viel observanter ist. Trotzdem bin ich mit ihm befreundet. Und ich war auch mit Marcel Reichanitzky an der Seite meiner Eltern befreundet. Jude sein, das wird Ihnen jeder bekennen. Ob ultralinks, sprich ultra-reformiert und wenn Sie wollen, atheistisch wie Marcel Reichanitzky oder ultragläubig wie mein geliebter Freund Chaim Soussan. Bedeutet, du hast etwas in deinem Inneren, was dich unentrinnbar, in Anführungszeichen, stigmatisiert, was dich kennzeichnet als Jude. Und um jetzt schon den Sprung in die Zukunft zu machen, im Laufe von vielen Jahrhunderten, im Laufe von vielen Jahrtausenden, wir gehen jetzt richtig in unsere Zeit, die Sie ja benannt wissen wollen, hat sich eine ganz große Lehre des Judentums entwickelt, ausgehend von der großen Vision, die Abraham hatte mit Gott und der Beschneidung und dem Bund und der Entwicklung seines Sohnes Isaak und der Verheißung, du wirst ein großer Vater werden, hat sich eine Lehre entwickelt, durch die wir Juden uns tatsächlich, und das sage ich ganz direkt, nicht weil ich fantasiere, sondern weil ich bewusst mein Judentum kenne, durch die wir Juden uns wirklich ausgesondert haben von dem Rest der Menschheit. Wir waren zwar immer Menschen wie alle anderen auch. Ich habe genau wie Markus Breuer zwei Augen, einen Kopf, Beine, Genitalien, alles ist bei mir organisch wie bei Markus Breuer. Und dennoch haben wir Juden etwas in unserem Inneren, in unserem Bewusstsein, in unserer Innerlichkeit, das seit Abraham und seit dem Bunde Sinai, der viel später kam, durch Mose, uns determiniert, zu Deutsch festlegt, ein Jude zu sein. Und jetzt will ich Ihnen etwas sagen, auch wenn Menschen wie Alternative für Deutschland oder, weiß ich, Deutsche Volksunion, alles, was da rumhüpft, auch wenn Menschen überhaupt keine Ahnung haben, wie Sie richtig sagen, Sandra, was ist denn das überhaupt Jude? Sie wissen in Ihrem Unbewusstsein und auch in Ihrem Bewusstsein, Jude, das ist der ganz andere, der etwas hat, sagen wir es mal ganz hart, was wir nicht haben. Genau. Der etwas hat, was wir Juden nicht haben. Erstens hat er über all die Jahrhunderte, all die Jahrtausende überlebt, die Schikane, die kein Volk überlebt hätte. Wir haben alles überlebt, auch den Irrsinn von vor 80 Jahren. Und noch einmal, Sandra, uns Juden wohnt dieser göttliche Funke, diese göttliche Bewusstheit inne. Die Menschen, jetzt sage ich es mal ganz hart für Sie, Sandra, um Sie zufriedenzustellen, die Menschen ohne Niveau und ohne Format aufs Blut provoziert.
Kann man vielleicht sagen, dass es diese frühe Stigmatisierung mit war, die dazu beigetragen hat, dass eben Menschen jüdischen Glaubens eben stigmatisiert gekennzeichnet worden sind und durch diese Kennzeichnung eben schon die Andersartigkeit offensichtlich wurde und zu, ja, im Grunde Hass und Angst geführt haben.
Hundertprozentig, genau. Hundertprozentig, das ist richtig. Genau. Markus, ich will es nochmal auch für Sandra und für alle Teilnehmer, mein Freund habe ich gerade gesehen, Dr. Jens Nitschkowski, meine Leute, deine Leute. Ich will es nochmal sagen, damit es, wir haben noch ein paar Minuten, 10 Minuten Zeit. Ich will es radikalisieren. Genau, ich fühle mich richtig verstanden bei dem, was du, Markus, sagst. Ich will es radikalisieren, damit sie auch Zündstoff mitnehmen. Gesprächsstoff für nächste Woche. Wir haben ja heute erst den ersten Abend. Wir sind ja noch, Gott sei Dank, noch 2 Abende haben wir vor uns mit gleicher Länge. Und gleicher Wucht, die ich für Sie schon vorbereitet habe. Ich will es zusammenfassend sagen. Jude sein heißt, wir werden auch den Begriff Jude nächste Woche klären. Wir haben das Wort Jude noch gar nicht definiert. Wir haben noch nicht das Wort Israelit definiert. Wir sind ja heute erst am Anfang bei Hebräer. Und noch einmal für Sie, Sandra und die anderen. Noch einmal. Sie nehmen heute als Ergebnis mit, das Wort Hebräer bedeutet hinübergehen. Der Hinübergegangene. Und das bedeutet, um es ganz scharf, aber professionell natürlich zu sagen, die Juden gehen über den Geist der Zeit immer hinüber. Wir sind immer die Avantgardisten, wenn Sie das notieren wollen, Sandra und die anderen. Jude sein, Hebräer sein, bedeutet Avantgardist zu sein. Das heißt, an der Avantgarde zu sein, hinüberzugehen über den Geist der Zeit und etwas Innovatives zu leisten. Und an diesem Innovativen, an diesem Eingottglauben immer festzuhalten, wenn die Masse der Gesellschaft es nicht tut. Und das hat immer für Sie, Sandra, und für die anderen zu Provokation geführt. Warum sind die Juden immer anders? Warum halten die Juden an ihrem scharfen Intellekt fest? Warum haben die Juden solche brillanten Köpfe, so eine brillante jüdische Tradition, die sie seit Abraham mitschleppen und für die sie, um es noch härter zu sagen, für die sie bereit sind, in die Gaskammer von Auschwitz zu gehen und dabei noch das Glaubensbekenntnis des Judentums in der Gaskammer zu sprechen und zu tanzen, halb nackt oder ganz nackt. Und das gab es natürlich auch im Mittelalter. Juden waren bereit, ich sage nicht die Juden, ich sage Juden, waren bereit, liebe Sandra und liebe anderen Freunde und Freundinnen, waren bereit, für ihren Glauben in die Pogrome zu springen, auf die Scheiterhaufen zu springen. Bei allen Exzessen, die wir Juden durchmachen mussten, weil wir angeblich perverse Juden, Christusschänder waren, perverse, was uns alles angelastet wurde, waren wir Juden bereit, als einziges Volk auf Erden, kompromisslos, Sandra und die anderen, zu unserem Glauben, zu unserem Transzendenten, den Begriff habe ich heute eingeführt, zu unserem jenseitigen Glauben zu stehen und die äußerste Konsequenz zu tragen, nämlich dafür zu sterben. Und noch einmal der Satz von vorhin, Menschen ohne Format, Menschen, die die Tiefe des jüdischen Glaubens, dieses hinüberschreitenden, alle Grenzen überwindenden, immer das andere wählenden Glauben nicht verstehen, für diese sind wir wirklich pervers. Für diese machen, diesen, um es ganz hart zu sagen, solchen Menschen machen wir Angst und haben wir im Laufe von 2000 Jahren, seit der Geburt Christi und schon vorher, einfach A-N-G-S-T Angst gemacht, weil man uns nicht in eine Schublade stecken kann. Judentum ist eine tiefe, noch einmal inwendige, im Innersten begründete, verankerte Beziehung mit dem unsichtbaren Gott. Und diese Beziehung, liebe Sandra und die anderen, muss kompromisslos sein. Da wird kein Adolf Hitler angebetet und da wird kein Stalin angebetet und da wird im Mittelalter kein Fürst und kein Herzog angebetet. Dieser Glaube hat uns Juden am Leben erhalten, trotz der entsetzlichsten Verfolgung, die Menschen antun können. Und es war immer nur eins, die Triebkraft des Überlebens von uns Juden war immer dieser tiefe innere Bundesbezug. Und ich sage Ihnen nochmal, auch mein Freund Marcel Reich-Ranitzky, besonderer Freund meiner Eltern, der ist schon lange will, war kein observanter Jude, aber mitnichten. Aber er wusste ganz genau, er war Bundespartner Gottes. Das hat er uns immer wieder in Frankfurt gesagt, meine Eltern und mir. In der Gustav-Freitag-Straße, die er lebte. Er wusste, dass er Bundespartner war mit seiner Frau Toscha. Er hat nichts mehr vom Judentum eingehalten. Er war in der Hölle von Auschwitz und, weiß ich, in diversen anderen polnischen Lagern gelandet, Treblinka. Er hat Grauenvolles durchgemacht und er hat gesagt, ich kann nicht mehr an Gott glauben. Ich habe damals schon nicht an Gott geglaubt. Aber ich bin Jude und ich kann diesem Jude sein, dieser Bundesbeziehung nicht entrinnen.
Lieben. Sehr gut, ja, danke.
Dankeschön, Sandra.
Frau Frank, Sie sprechen, wie ich gerade sehe, aber Ihr Mikrofon ist auf lautlos gestellt.
Ja.
Sie müssten es sozusagen entmuten.
Ja, genau.
Ihr Mikrofon einschalten, Frau Frank.
So, jetzt.
Ja, wunderbar. Vielen Dank.
Also, ein Aspekt, den ich eigentlich von zwei Seiten benennen möchte. Auf der einen Seite, das, was Sie da erzählen, provoziert ja zu sagen, die Juden, jetzt nehme ich mal diesen Ausdruck auch, sind überheblich.
Ja.
Die andere Seite, die Juden machen immer alles anders. Und warum können die sich nicht einfügen? Das ist auch für andere, die außerhalb vom Judentum sind, nicht nachvollziehbar oder ganz schwer nur nachvollziehbar. Und ich denke, das ist so ein, wie soll ich denn sagen, ist das ein Widerspruch oder ich empfinde das jedenfalls so.
Ja, ich verstehe Sie sehr gut.
Ganz kurz, Jubel, warte mal, lass uns mal kurz, falls es noch mehr Fragen gibt, danke Frau Frank, die vielleicht kurz ein wenig sammeln, sofern es denn noch Fragen oder Anmerkungen gibt. Nein. Gut, Juval, bitte.
Ja, Kirsten Frank, aber Sie wissen übrigens, dass Sie einen typisch jüdischen Namen tragen. Sie wissen das. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Familienforschung betrieben haben, aber Frank verrät sehr viel. Denken Sie an Anne Frank. Muss nicht, aber ist sehr typisch jüdisch. Vielleicht schauen Sie mal rein in Ihre Geschichte, in Ihrem Stammbaum, ob da nicht mal Judenblut geflossen ist. Denn wenn ich Frank höre, denke ich an ganz große Juden. Unter anderem natürlich an Anne Frank und ihre Familie in Frankfurt. Aber es ist ein sehr bezeichnender, ich möchte sogar sagen, typisch jüdischer Name, Frank. Liebe Kirsten Frank, ich will Ihre Frage beantworten. Sie haben natürlich völlig recht. Jude sein heißt, und das will ich Ihnen ganz deutlich sagen, weil ich Sie so ernst nehme, Jude sein heißt, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Es heißt, sagen wir es mal ganz provokant, weil ich ja deutlich mit Ihnen reden will, heißt anstößig sein. Es heißt, können Sie gerne notieren, alle liebe Freunde und Freundinnen, heißt anstößig sein. Weil, noch einmal, Sie kennen ja auch die Geschichte aus der Apostelgeschichte 5,34, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie kennen ja die berühmte Szene aus der Apostelgeschichte, in der ja die ersten, Jünger und Paulus und seine Anhänger ja mit dem Hohen Rat sprechen und der Hohe Rat ist entsetzt über die neue Bewegung um Jesus und Johannes und die Jünger sind sehr aufgebracht und da entscheiden die Jünger Jesu ganz deutlich einen jüdischen Satz auszusprechen in 5,34. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das prägt uns Juden. Und auch ein Marcel Reichanitzky und auch ein Daniel Cohn-Bendit, lauter, ich nenne gerade zwei Juden, die wirklich nicht mehr observant waren, gar keine Spur observant. Und andererseits ich und mein Freund Chaim Soussan und viele andere orthodoxe Juden, die ich liebe und kenne, werden Ihnen sagen, das, was uns Juden über Jahrtausende gekennzeichnet hat, war, die Tora ist für uns der verbindliche Maßstab unseres Lebens. Die Tora, die 5 Bücher Mose und die übrigen Bücher der 24 Gesamtbücher des Ersten Testaments, ist für uns Juden maßgeblich. Das heißt, die Theologie, nennen wir es mal so, die Theologie, die Glaubenslehre des Judentums, die Verbundenheit mit einem Phänomen, das wir Gott nennen, das Leben trägt, für das wir auch Konsequenzen bereit sind zu ertragen. Schlimme Konsequenzen, harte Konsequenzen einer uneinsichtigen, gottfernen Gesellschaft. Das macht uns, Frau Kirsten, durchaus zu anstößigen Menschen. Ich bin auch, wenn Sie so wollen, ein anstößiger Mensch. Ich liebe mein Judentum. Ich bin ein sehr deutscher Bürger und ich bin ein sehr israelischer Bürger. Ich bin sehr jüdisch und sehr deutsch. Aber ich habe in mir trotzdem das oberste Prinzip, die Tora und die Nächstenliebe und die Vorschriften meines Judentums, die sehr zahlreich sind, haben erste Priorität. Das heißt, es geht im Judentum, Frau Kirsten, nicht primär darum, wie mache ich mich Liebkind bei der Gesellschaft, in der ich lebe, sondern wie mache ich mich in Anführungszeichen Liebkind bei Gott, meinem Schöpfer, indem ich auf seine Tora rekurriere. Und selbst wenn ich ein Mann bin wie Marcel Reichanitzky, den ich gerne erwähne, weil er mir bekannt war, als nichtgläubiger Mann. Auch der hatte diese Ausstrahlung. Ich gehöre dem jüdischen Bund an mit Gott und ich habe in mir, nennen wir es mal so, eine Aufmüpfigkeit, eine Aufsässigkeit, die typisch jüdisch ist. Jude sein heißt, du hast in dir ein Sensorium, das dich durchaus prüfen lässt, was ist Gottes Wille und was ist menschlicher, zum Teil destruktiver Wille. Wenn Sie beispielsweise denken an die Nazizeit. Wenn Sie denken an gesellschaftliche Exzesse im Mittelalter, in denen wirklich gegen Gottes Willen wir Juden getreten wurden, in der das Christentum überhaupt nicht wahrgenommen wurde, ernst genommen wurde, in dem der Nächste, wir Juden, eben vernichtet wurden, schon längst vor Adolf Hitler. Uns Juden wohnt etwas inne, was uns mit diesem Bund, mit dem Bund Abrahams zutiefst verbindet. Und das heißt, Gott an erste Stelle positionieren. Und selbst wenn Sie nur, ich darf es noch mal kurz sagen, Markus, selbst wenn Sie nur wie Daniel Cohn-Bendit, der lebt ja noch, ich habe neulich eine Reportage über ihn gesehen mit meiner Frau. Ich kritisiere ihn überhaupt nicht, aber er ist wirklich der Typ von Jude, an dem nichts mehr, das sagt er ja selbst, das sage ich nicht abfällig, an dem gar nichts mehr ist. Religiöses. Und trotzdem sagt Daniel Cohn-Bendit, der rote Rudi war in den Frankfurter in den 60er Jahren, er sagt, ich bin Jude und kann meinen Judesein nicht entrinnen. Es kommt nicht in Frage. Der macht alles, was sie wollen. Der ist hyper angepasst. Aber er hat, darf ich das nochmal sagen, er hat dieses Bundesbewusstsein. Er hat diese tiefe Zugehörigkeit zu einer Bundesgemeinschaft, Frau Kirsten und die anderen, zu einem Bund, BRIT, B-R-I-T, aus dem er, selbst wenn er morgen 1000 Kilogramm Schweinefleisch isst, nicht entrinnen kann.
Ich finde das einen sehr schönen Punkt, den du jetzt genannt hast, auch um sozusagen den Beutel für heute vielleicht zu schließen. Denn ich habe Daniel Cohn-Bendit auch schon 2-3 Mal auf Podien und in Gesprächen erleben dürfen und fand das ein sehr spannendes Phänomen, auf der einen Seite zu sagen, ich bin gar nicht religiös, ich habe mit der Religiosität nichts am Hut, ja, und das auch sehr glaubhaft und sehr vehement und sehr stark zu machen. Und auf der anderen Seite, ich würde sagen, wenigstens mit dem Religiösen, mit dem Jüdischen zu kokettieren. Ja, also ja. Ich fand das ein sehr spannendes Phänomen, was ich auch, wenn ich jetzt mal ehrlich, ganz naiv als Markus Breuer hier so kundtun kann, nirgendwo anders bisher so erlebt habe. Ja, also wenn ich mit der katholischen Kirche, sage ich mal, nichts mehr am Hut habe, dann bin ich aus der Kirche ausgetreten, das sage ich, und dann ist das so. Also das finde ich ein sehr spannendes Phänomen, was ich auch sehr gut anschließen kann an die Frage von der Frau Frank. Und auch so dieses Wort Stigmatisierung, was du ja auch eingeführt hast gerade, das hat ja auch etwas, das suchen wir uns nicht aus, das haben wir, tragen wir in uns dann sozusagen, und werden wir ums Verrecken auch nicht loswerden. Das ist ja nochmal was anderes wie jetzt irgendwie, oder vielleicht kommen wir da auch die nächsten beiden Termine nochmal zu das Gespräch. Ja. Das ist ja auch nochmal was anderes wie eine, sag ich mal, ein Sakrament der Taufe. Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Also das finde ich ganz spannend.
Ja. Ich will noch einen Satz sagen, einen brisanten Satz. Weil ich Lust machen möchte auf die beiden kommenden Abende mit Markus und mir. Wir haben ja Gott sei Dank noch zwei Abende, da werden wir noch viele biblische Aspekte anschauen. Ich habe noch ganz tolle Ideen. Wissen Sie, das muss ich Ihnen sagen, da kriege ich immer eine Gänsehaut, wenn ich den Satz sage. Den habe ich gelernt bei einem Freund, Eli Lasch, ein berühmter Therapeut, Dr. Eli Lasch. Der sagte, damit Sie merken, weil wir hinterm 9. November stehen heute, 10. November. Wissen Sie, der sagte, Adolf Hitler, ich will Ihnen einen ganz harten Satz sagen, um Zündstoff zu geben für nächste Woche, damit Sie schon eine Hausaufgabe mitnehmen für nächste Woche und im Laufe der nächsten Tage noch weiter nachdenken, bis wir uns wiedersehen. Elina sagte, Adolf Hitler hat etwas Einzigartiges, neben seiner Barbarei natürlich, geleistet, einzigartig in Anführungszeichen. Er hat jedem Juden, ich habe heute ganz viel darüber nachgedacht, jedem Juden in Europa zu Bewusstsein geführt, Judentum ist unentrinnbar. Das sage ich mit voller Härte. Und da hat dieser Elina recht. Adolf Hitler war der größte Verbrecher aller Zeiten. Das ist nicht zu beschönigen. Das wissen wir alle. Aber wenn er etwas geleistet hat, und ich sage Ihnen diesen harten Satz in voller Härte, als Jude, dessen Eltern wahnsinnig gelitten haben unter Hitler. Ich sage das nicht, weil ich keine Ahnung habe von Hitler, sondern meine Eltern, Pinchas und Ruth Lapide, haben kolossal gelitten. Und meine Verwandtschaft hat kolossal unter Hitler gelitten, so dass ich natürlich weiß, wovon ich spreche und nicht beschönigen kann. Aber wenn Adolf Hitler und das NS-System etwas geleistet haben, ist es, den Juden Europas, die wirklich größtenteils assimiliert waren, wie heute Cohn-Bendit und Marcel Reich-Ranicki und viele andere, er hat den Juden bewusst gemacht, bei mir wirst du nicht entrinnen. Du kannst sogar dein Glied nicht mehr beschneiden, was viele Berliner Juden taten. Die waren so assimiliert in Berlin, dass sie die Jungs nicht mehr beschneiden ließen, weil sie sich in der Assimilation, in der Hyperanpassung, was Frau Kirsten vorhin ansprach, in dieser Hyperanpassung retten wollten. Und Hitler sagte in den Worten von Eli Lasch zu Recht, bei mir wird kein Jude am Leben bleiben. Das Glied muss nicht beschnitten sein. Der kann der schwärzeste Jude sein in Polen, der 3-mal am Tag betet und seine Schläfenlocken bis zum Boden hängen lässt. Das kann aber auch der Schweinefleischjude sein wie Daniel Cohn-Bendit. Das ist mir wurscht, sagt Hitler. Alle Juden kommen in die Gaskammern, ob blond wie ich, ob braun, schwarz, beschnitten, unbeschnitten, das spielte ihm keine Rolle. Und da sagt Eli Lasch etwas ganz Tiefes, was ich Sie bitte wirklich in Ihren Herzen zu bewegen bis nächste Woche. Diese Unentrinnbarkeit hat Hitler, möchte ich sagen, aus dem Judentum übernommen. Denn Judentum heißt wirklich in seiner äußersten Konsequenz, Stichwort der Beschneidungsbund und Stichwort der Sinaitische Bund. Jude sein heißt, du wirst dem Judentum nicht entrinnen. Das jüdische Bewusstsein, unabhängig, ob du beschnitten bist, unabhängig davon, ob du in Frankfurt am Main koscheres Fleisch kaufst, was ich natürlich auch tue, wenn ich in Frankfurt bin, unabhängig davon, ob du die Synagoge besuchst in Frankfurt am Main, die Westland-Synagoge in Baumwich, du hast mit Gott per achtem Tag einen Bund geschlossen, noch in einem Zeitpunkt, in dem du gar nicht bewusst warst, was in dir passiert. Deine Eltern haben über dich verfügt, dass du Jude bist. Und diese Bundesbeziehung wird bleiben und du kannst dich auf den Kopf stellen und wackeln. Und das hat Hitler leider, sage ich ganz bewusst, fürchterlich ernst genommen. Er hat einen tief jüdischen Gedanken leider katastrophal ernst genommen. Er hat keinem Juden, einen Satz noch, keinem Juden, selbst getauften Juden wie Edith Stein, keinem Juden in Europa die Möglichkeit gegeben, auch noch nicht die kleinste Möglichkeit, die Gaskammer zu vermeiden. Und das ist leider ein tief jüdischer Gedanke, die Unentrinnbarkeit jüdischen Daseins auf Erden. Punkt.
Danke. Ich glaube, wir haben da jetzt wirklich etwas zum Denken mitgenommen. Danke auch für diese sozusagen Härte des letzten Wortes. Ja, ich freue mich, wenn wir Sie alle nächste Woche am 17. November wieder hier begrüßen können, wieder online begrüßen können. Ich bin froh, dass wir uns online hier austauschen können und in der derzeitigen Situation auch nicht irgendwie auf Präsenz angewiesen sind. Ja, lieben Dank, Yuval, für deine spannende und sehr energiegeladene Einführung ins Thema. Ich muss mir gar nicht die Frage stellen. Ich weiß, dass es in der gleichen Energie in den nächsten beiden Wochen so weitergehen wird. Danke für Ihre Geduld und Ihr Zuhören. Und
ein letzter Satz. Ich verspreche
aber Ihnen,
ich habe nicht zum Thema, sondern strukturmäßig. Ich habe ganz tolle, gehaltvolle Texte noch aus der Bibel für Sie vorbereitet, die das Thema Hass und Grund des Hasses ganz klar beim Namen ansprechen, aus der Heiligen Schrift.
Das finde ich auch sehr spannend, denn tatsächlich, es ist ja wirklich so, wenn wir jetzt gerade so zum Beispiel eben auf katholisch.de, wie gesagt, schauen, diese Diskussion auch um Architektur an Kathedralen, an Kirchen, an Bildern, an Skulpturen, die nimmt ja wieder an Fahrt auf. Das ploppt ja immer wieder auf. Das heißt, es ist so eine Never-Ending-Story, die sich irgendwie seit ein paar Jahren auch durchzieht, wo man auch, habe ich zumindest den Eindruck, nicht wirklich weiß, wie damit umgehen. Von daher, ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Auf jeden Fall wird es sehr energiegeladen sein. Und ich glaube, dass sich hier niemand langweilen wird, sondern viele neue Dinge erfahren wird. Und wie gesagt, auch immer wieder den Aufruf, bringen Sie sich ein, stellen Sie Fragen, machen Sie Anmerkungen. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gedanken. Und ich wünsche Ihnen jetzt einfach einen schönen Abend und freue mich auf nächste Woche. Und dir nochmal herzlichen Dank.
Großen Dank. Ich habe mich super wohl gefühlt in unserem Kreis und zähle schon die Stunden bis nächsten Mittwoch.
Super, sehr schön.
Vielen Dank.
Gerne. Shalom. Shalom.
Alle. Danke. Herzlichen Dank für alles.
Shalom, Gerinde. Shalom.
Dankeschön.
Shalom. Danke, Yuval. Grüße aus Mohart.
Shalom, mein Freund, jetzt sehe ich dich endlich.
Komm, guck mal hier rein. Shalom, Yuval.